Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan, nenne mich mit meinem Main-Character-Syndrom natürlich als erstes. Und ja, es war eine volle Arbeitswoche, es ist Freitag, ich bin so ein bisschen müde. Ich will eigentlich keine Menschen sehen, außer vielleicht so einen ganz kleinen Haufen. Entsprechend bin ich ins Kaffeesatz gegangen, habe mir ein paar Getränke geschnappt und einen kleinen Haufen Menschen hier eingeladen zu einem Kaffeeschwatz. Was das ist, erklären wir gleich noch, aber wir gehen mal die Runde rum und stellen mal vor, wer so hier ist. Ein alter Bekannter sitzt mit am Tisch. Freue mich, dass wir das endlich mal geschafft haben. Das war ja in der Terminfindung irgendwie so schwierig mit dir. Lieber Vincent, wie geht's dir und was trinkst du?
Ja, ich bin auch nur zufällig hier heute irgendwie. Wollte nur meinen Dürüm eigentlich nach der Arbeit genießen. Jetzt nehme ich halt einen Kaffeeschwatz mit auf.
Einmal steckst du in so einer Nummer fest, ne?
Ja, ich bin froh, mal wieder hier zu sein. Ja. Es war wirklich schwierig, aber es ist eine schöne Runde heute und es wird bestimmt gut.
Okay, was trinkst du?
Ich habe mir so ein Estrella Damm genommen. Das hat mich direkt angelacht. Das sieht so schön rot vom Etikett. Schmeckt aber nicht so geil, deswegen habe ich noch einen Pilsner Urquell hier mitstehen für später.
Alles klar. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es auch nicht mehr Bier der Woche. Dann könnt ihr was anderes genießen. Anyways, neben Vincent hat sich Michi eingereiht. Den haben wir zuletzt im Steampunk-Podcast gehört. Michi, wie geht's dir? Was trinkst du?
Ja, es geht ganz gut. Ich trinke einen Gin Tonic und ein Estrella Damm. Aber das Estrella Damm, ja, muss man sagen, ist enttäuschend.
Das ist auch mit Reis.
Ja, es ist kein deutsches Reinheitsgebot.
Und es gibt geile Biere mit Reis. Es gibt also in Asien wird sehr viel mit Bier mit Reis auch gebraut. Aber so ein Tiger und so schmeckt mir dann, glaube ich, besser.
Spannend.
Also ich muss sagen, was für mich ist das prinzipiell spanische Bier, entweder San Miguel oder Estrella Galicia. Und das Estrella Damm ist für mich einfach nur, es ist das Bier von Barca. Und daran merkt man schon, dass es einfach sich viel, viel wichtiger hält, als es wirklich ist.
Auf der anderen Seite nennen wir eine andere Kneipe in Chemnitz, die das führt. Wir gehen auf alle Fälle weiter noch zum dritten Gast, der hier sitzt. Und zwar ist das Dan. Wie geht's dir und was trinkst du heute?
Also mir geht's gut. Ich habe gerade... Ja, es fängt die Urlaub geht langsam zu Ende. Oh scheiße, nächste Woche ist Arbeit Anxiety geht wieder los. Ich versuche es zu prokrastinieren, die Zahl der ungelesenen E-Mails abzuschätzen. Wir können Wetten aufstellen, ob es 400 oder 500 oder 1500 sind.
Wie viele Wochen?
Eine.
Ja, dann hält sich das ja noch in Grenzen,
800.
Oder?
Ja, ich tippe eher auf 1500. Mal schauen.
Wir machen vielleicht ein Gewinnspiel am Ende der Podcast-Folge draus. Mal gucken.
Ja. Mhm. Und Getränke gerade noch nichts. Ich war heute unterwegs und habe erstmal, als absehbar war, dass man an eine betretbare Toilette kommt, habe ich erstmal meine Wasserflaschen, die ich dabei hatte, geäxt. Das heißt, ich bin jetzt erstmal bedient. Aber mal schauen, was der Abend noch bringt.
Okay.
Aquaman.
Genau, ich trinke einen Störtebeker Atlantic Ale. Das ist noch alkoholfrei. Ich habe auch so einen Estrella Damm hier stehen. Probiere mich da mal durch. Und was machen wir heute? Wir treffen uns zu einem Kaffeeschwatz. Kaffeeschwatz ist unser freies Assoziationsformat. Wir haben hier eine Schüssel mit vielen kleinen Begriffen drin. Die sind möglichst so einfach gehalten, dass wir alle was dazu sagen können. Und reihum zieht jeder von uns so einen Begriff raus und dann schauen wir, was wir dazu sagen können. Erzählen spannende Geschichten, tolle Themen, gegebenenfalls wieder
strafrechtlich relevante Themen.
Und arbeiten uns da so durch. Ansonsten, mir ist schon aufgefallen, also ich habe schon ein bisschen am Überlegen, wie nenne ich denn diese Folge. Wir hatten ursprünglich noch ein weiblich gelesenes Mitglied hier dabei, die ist aber jetzt kurzfristig abgesprungen. Das ist natürlich sehr schade. Jetzt sind wir wieder so eine reine Würstchensuppe. Und wir sind alle Nerds. Ne? Wir haben hier einen Film-Nerd, wir haben einen Pen-and-Paper-Nerd, wir haben einen Astrophysik-Nerd und wir haben hier einen Nerd, der in alle Bereiche reintippt, aber nirgendwo so richtig Bescheid weiß. Vielleicht nennen wir das nerdige Würstchensuppe. Aber wir haben ja noch die Gelegenheit, bis Ende der Aufnahme noch eine bessere Idee noch rauszustellen. Aber das ist so meine Challenge an euch. Findet einen guten Titel für die Folge.
Ja, vielleicht kommt auch unterwegs noch was. Vielleicht ist eins der Themen irgendwie noch, können wir noch was assoziieren. Aber also Würstchensuppe ist immer gut.
Genau. Und apropos, vielleicht kommt unterwegs noch was. Ich habe viel Kaffee getrunken. Entsprechend müssen wir uns trotzdem ein bisschen beeilen. Das heißt, ich gebe dann
mal rein, Stefan.
Genau, ich gebe dann mal die Schüssel und du kannst mal den ersten Begriff rausziehen.
Ich habe gleich so viel Verantwortung.
Wie machen wir durch Schüssel ASMR, das setzt sich durch.
Nostalgie.
Okay, Nostalgie.
Was schießt da bei euch als erstes in den Kopf?
Ich bin heute irgendwie ganz seltsam aufgewacht, so 5:30 Uhr morgens, und hatte so einen Nostalgie-Flash, aber so einen traurigen.
Ja.
Ich senke einfach gleich schon das Niveau, dann haben wir die Tränen am Anfang raus. So. Ich habe ja zu jeder Gelegenheit berichtet, dass ich ja immer zwischen Weihnachten und Silvester auf meine Flaschladen gehe, also auf diese Laden von den alten Dudes. So. Und die hat aber letztes Jahr zum letzten Mal stattgefunden, da konnte ich nicht teilnehmen. Das heißt, Flaschladen ist, soweit mir bekannt, gerade offiziell vorüber. Und so bin ich heute Morgen aufgewacht und war direkt so ein bisschen nostalgisch, traurig. Ich habe mich an frühere Zeiten erinnert, wo ich irgendwie mir Pornos gezogen habe und die anderen alle WoW gespielt haben auf dieser LAN. Und
Pornostalgie,
solche Geschichten. Ja, nee, Nostalgie.
Aber weil du gesagt hast, traurig. Aber Nostalgie ist für mich immer mit einer gewissen Trauer verbunden.
Das ist immer so eine melancholische Wohlfühldecke, oder?
Also es ist dieses wunderbare Gefühl aus Melancholie, Freude, aber eben über etwas Vergangenes, was so in dieser Form nicht mehr rekreierbar ist.
Mhm. Und auch schön denken. Also
ja.
Seien wir mal ehrlich, so. Also ich habe eine sehr, sehr ähnliche Erinnerung. Ich mache seit 15 Jahren, machen wir mal an Silvester eine LAN-Party. Und die ist jetzt über die letzten Jahre auch mehr oder weniger komplett zerfallen, weil so langsam haben auch die Letzten irgendwie Kinder gekriegt oder machen dann an Silvester doch irgendwas anderes. Dann denkt man an die Jahre zurück, so ja, das war doch so richtig geil. Aber naja, so wie alles in der Vergangenheit, man denkt sich auch oft die Sachen irgendwie schön. Seien wir mal ehrlich, so vor 10, 15 Jahren kam man auf die LAN und es kam erstmal, die Hälfte der Leute kam 2-3 Stunden zu spät. Dann kommt der obligatorische eine an mit: Oh scheiße, mein PC ist kaputt. Ich muss mal Windows neu installieren. Und die Person ist dann weg. Und dann dauert es erstmal 10 Stunden, bis man überhaupt anfängt. Dann kommt der obligatorische Streit, was zocken wir jetzt? Counter-Strike oder Warcraft 3?
Ja, dazwischen kommt noch der eine, der sagt, scheiße, ich finde euch im Netzwerk nicht.
Nee, die kommen zwischendurch immer. Okay. Immer. Na gut. Immer. Ja, also da denkt man sich doch die Sachen schön. Und ich denke auch, man denkt sich da die Sachen doch schon irgendwie schön und schwelgt so in der schönen Erinnerung.
Aber das hat ja dazugehört. Also für euch ist vielleicht jetzt die LAN-Party, für den anderen irgendein anderes Jugend- oder Twen-Ereignis. Mhm. Aber was das ja eint, ist so dieses, man hatte halt, das war eine Zeit, wo man sich ein ganzes Wochenende noch auf sowas fokussieren konnte, ohne dass irgendwie anderer Stress einen zermartert hat oder man sich das nicht mehr erlauben will, so diese paar Tage einfach völlige Verwahrlosung, ja, weil es halt einfach nicht mehr geht. Und das ist ja irgendwie so, man wünscht sich ja so ein Gefühl mehr zurück.
Ja. Wobei ich sagen muss, dass bei mir, ich falle da vielleicht ein bisschen raus aus der Nerdschiene, aber wenn ich an Nostalgie denke, denke ich so 20 Jahre zurück, und da bin ich dabei, dass ich mich vorm Kaufland gesetzt habe mit drei anderen Kumpels, irgendwelche Busfahrer bepöbelt habe und mich besoffen habe. Also es ist nicht gerade sehr löblich und war auch sicher kein gutes Verhalten, aber das ist so das, was ich in meiner Jugend gemacht habe.
Aber das ist ein guter Stichwort. Ich habe mir schon fast gedacht, dass wenn Vincent Verwahrlosung droppt, dass du irgendwas dazu zu erzählen hast, dass in der Vergangenheit...
Ich könnte das schon eine Geschichte von meinem zweiten Wacken erzählen. Das war 2006.
Aber ist das gegebenenfalls, gehört das in die Kategorie
strafrechtlich relevante Themen?
Möglicherweise, aber weniger. Es ist relativ einfach. Ich bin nach Wacken gefahren und habe da halt gefeiert und gesoffen, und ich war nur mit dem Rucksack unterwegs und hatte keinen, der mich abholen konnte oder mich fahren konnte. Also bin ich mit dem Zug gefahren. Ich bin damals mit einem Schülerferienticket gefahren, ohne zu bemerken, dass ich ja nach Schleswig-Holstein muss, wo mein Schülerferienticket nicht mehr gilt. Das ist natürlich auf dem Hinweg niemandem aufgefallen. Auf dem Rückweg ist der Schaffner halt aufgefallen, und ich saß dann am Bahnhof und habe um Geld gebettelt, um irgendwie die 5 Euro für ein Ticket, um die 3 Stationen nach Niedersachsen zusammenzukriegen, weil ich natürlich alles versoffen habe.
Ja.
Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen.
Ne? Genau.
Ja, aber was solches Verhalten betrifft, auf dem Dorf bei uns sah es auch nicht anders aus. Ja, ich komme aus einem relativ kleinen Dorf, dort in der Nähe der tschechischen Grenze. Dorfjugend auch, was weiß ich, es ging viel Drogen rum. Es war so eine Perspektivlosigkeit, wie man sie irgendwie von Ostdörfern so vermeintlich kennt und wie seit Jahren auch berichtet wird. Und das war halt auch irgendwie Realität. Und man hat es ja selber ganz anders wahrgenommen. Man war halt dort, ich bin dann irgendwann zum Glück dort weggezogen. Und aber das hält einen ja nicht davon ab, über diese spezielle Zeit irgendwie mit einem wohligen Gefühl nachzudenken. Weil man hat halt doch Kumpels gehabt, die vielleicht da noch präsent waren, die heute nicht mehr da sind, ja, so, oder zu denen man keinen Bezug mehr hat. Und einfach eine sorglosere Zeit.
Ja, im Prinzip, du hast es ja vorhin schon mal so ausgedrückt, so dieses Verwahrlosung, also sorglose Zeit trifft es vielleicht, glaube ich, ganz gut. Auch wenn es vielleicht real nicht immer zwingend so war, aber es ist immer so, also das meine ich mit dieser warmen Wohlfühldecke da drumherum, dass man an so eine sorglose Zeit sich zurückerinnert, was aber in der Regel ein Ausschnitt ist. Also da können auch 363 Tage im Jahr scheiße gewesen sein. Die zwei waren gut so und die hat man auch in guter Erinnerung. Ne?
Man kann natürlich auch noch ein paar Jahre weiter zurückgehen, so in die Kindheit. Und also für mich hat es auch viel mit Medien zu tun, was man so angeguckt hat. Mhm. Also ich habe mir damals als Kind gerne an den Wochenenden dann irgendwie so eine Deckenburg gebaut im Bett. Ja? Mhm. Und habe dann mit der Taschenlampe dort Mickey Mouse gelesen oder lustiges Taschenbuch. Das sind solche Trigger-Nostalgie-Momente, an die ich zurückdenke.
Ja, oder so Samstagmorgen-Cartoons oder so.
Samstagmorgen-Cartoons oder auch, was man sich im Vorabendprogramm so reingepfiffen hat. Und dann auch diese Abende, wenn die Eltern weg waren, man war allein im Haus, hatte sturmfrei sozusagen und hat dann halt bis spät in die Nacht irgendwie vorm Fernseher, bis man eingeschlafen ist und einen der Papa dann irgendwie hoch ins Bett getragen hat, dann irgendwelche Zeug geguckt, was vielleicht auch noch nicht so altersgeeignet war. Ich habe als Schulkind auch furchtbar gerne, das lief damals total auf dem Fernsehen, so diese Eis am Stiel Filme geguckt. Mhm. Das war natürlich mega spannend, so für einen Prä-Pubertären. Die waren ja schon irgendwie sehr gewagt und freizügig, sage ich mal. Oder mit meiner Mutti habe ich auch total gerne Akte X immer geguckt. Es war so Montag, haben wir immer Akte X und man hat sich gefürchtet, Das hätte man dann auch nicht ohne einen Erwachsenen geguckt. Also auch sowas ist für mich Nostalgie und ich bin mir halt bewusst, und das ist so, was das so traurig macht, man wird gewisse Filme, das erste Mal Star Wars gucken oder sowas, man wird solche Erlebnisse, wie man das da hatte, das erste Mal irgendwie so ein Sci-Fi-Epos zu sehen, das wirst du nicht rekreieren können. Das kommt einfach nicht wieder. So. Und deswegen versuchen die Filmindustrie ja bis heute, die Leute so 30 plus irgendwie an diese Erfahrung wieder doch irgendwie nachzustellen und es kann aber nicht funktionieren. So, und ich habe jetzt immer öfter gehört, dass das bei jungen Leuten halt auch in der Form nicht mehr funktioniert. Die Eltern von heute überlegen, okay, wie bringst du dein Kind jetzt an Star Wars ran? Manche haben schon sowas wie Clone Wars irgendwie sich angeguckt und dann überlegst du, okay, fängst du jetzt mit der Prequel an, also rein chronologisch, ja? Oder zeigst du denen irgendwie zuerst das, was du als Kind auch gesehen hast, eben Teil 4, 5 und 6? Und ich weiß von anderen Eltern, da gibt es echte Diskussionen dann drüber. Und am Ende findet das Kind aber überhaupt nichts davon geil. So, ne?
Aber die Diskussion kann ich abkürzen, indem ich hier an der Stelle einfach den großen Philosophen Etienne Garté einspiele, der dir genau die Reihenfolge sagen kann. Das mache ich jetzt mal.
Wenn du die neue Trilogie zum allerersten Mal siehst, ja, also die neue Reihenfolge, und das ist nur ein letzter Gedanke, wenn du die zum allerersten Mal siehst, das erste Mal, wo du Darth Vader siehst, ist das hier.
No!
Wo ist das denn? Achso, das ist im
ganz
letzten.
Am Ende ja, stimmt.
Das ist das erste Mal, wo du Darth Vader siehst. Überlegt euch mal, was das für einen immer bleibenden Eindruck auf eine Kindesseele ist. Wenn du die alte Trilogie zum ersten Mal siehst, ist er der Typ, der erstmal alles abknallen lässt, in diesem Raumschiff reinkommt, über Leichen
läuft. Mit cooler Musik auch noch, ne?
Mit cooler Musik, du hörst erstmal nur sein Asthma atmen, über Leichen läuft und dann wirklich die Leute erst choke da ein mit der Force, mit der Macht. Und einen anderen wirkt er und hebt ihn hoch, einen Meter über dem Boden. Als ich das erste Mal gesehen habe, da hatte ich Schiss. Da hatte ich Schiss vor dem. Und wenn du jetzt die neue Trilogie guckst, da hast du keinen Schiss. Da denkst du dir, what the fuck ist das?
Und ansonsten, damit wir uns jetzt nicht in den Star Wars Cast rüberbegeben würden, obwohl gerade die Besetzung da ist. Es sind halt auch Zeiten, glaube ich, die schwer zu rekreieren sind. Also gerade wenn du sagst mit diesen Fernseherlebnissen, so Montagabend Akte X oder sowas. Ich habe mit meinem Vater ganz oft Voyager noch geguckt. Akte X war auch so ein Ding, aber das geht ja heutzutage schon allein deswegen nicht mehr, weil es ja gefühlt kein lineares Fernsehen mehr gibt. Du kannst ja jederzeit jeden Kram reinfahren. Du hast nicht mehr dieses darauf warten, dieses darauf freuen, so einen gewissen Fear of Missing Out, ohne jetzt den vier Gedanken, also weil Fear of Missing Out heutzutage ja auch mehr ist, es finden 20 Sachen gleichzeitig statt und ich muss ja eigentlich alle gesehen haben, um mitzureden. damals, jetzt kommt das Rentner-Ding durch. Damals hat es ja gereicht, wenn du Montag Akte X geguckt hast und dann hast du das auf dem Schulhof gehabt, um dich drüber zu unterhalten.
Was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, was ich, woran ich mich sehr schön erinnern kann, ist auch die Star Trek-Tage auf Sat.1. Sat.1 hat immer so einmal im Monat, oder das war Kabel 1, die hatten einmal im Monat hatten sie einen Tag, wo sie einfach nur Star Trek gebracht haben. Die Filme morgens, dann ein bisschen Serie, ein paar bestimmte Folgen und dann abends nochmal den neuesten Film, der gerade rausgekommen war. Mhm. Und dazwischen hatten die immer so Specials drin. Irgendwie so die Wissenschaft hinter Star Trek und so ein Zeug. Alles so Sachen, die so DVD-Extras gewesen wären. Die hatten sie da reingebaut. Das fand ich immer, da erinnere ich mich auch mit Freude zurück.
Also ich würde auch noch was dazu schmeißen. Das wäre jetzt so mehr im Hinblick auf Technologienostalgie. Mhm. Also ich bin totaler Fan von Schallplatten. Auch wenn das technologisch gesehen ist es ja völlig hirnrissig. Schreckliches Medium, nutzt sich ab. Du musst da hinlaufen, um das Kackding zu wechseln. Du hast nur eine so begrenzte Bibliothek. Spotify ist viel einfacher. Mhm. Ergibt ja total viel Sinn. Aber es ist halt... Aber es bringt, also zumindest Schallplatten jetzt im Konkreten, aber auch, sagen wir, wenn man sich eben nicht das neueste Legend of Zelda auf der Switch runterlädt, sondern eben irgendein uraltes in seinem Nintendo spielt, bringt schon noch eine gewisse Entschleunigung mit rein und auch einen Fokus auf bestimmte Sachen. Jetzt bei Schallplatten ist es halt, ich muss da hingehen, ich muss das Ding rausholen. Ich muss es idealerweise putzen und dann sollte ich auch vielleicht nicht unglaublich rumspringen wie ein Beknackter, sonst, habe ich dann eine schöne Schleife in meiner Schallplatte.
Es wird so im Akt, wie es sich in den Westflügel zurückzieht und einen Whisky über 3 Stunden genießen, genau.
Den Schallplattentick hatte ich auch, als ich jünger war. Da hatte ich von meinen Eltern welche geerbt, die waren alle verzogen, haben sich grässlich angehört. Ich hatte 2, 3 eigene, aber ich habe mich dann bewusst entschieden, dass ich das nicht weiterverfolge, weil der nächste Schritt war, mein gesamtes Ausbildungsgehalt in neuen Plattenspieler zu investieren und das wollte ich versuchen zu vermeiden. Aber was ich auch fühlen kann, ist definitiv Technologienostalgie. Ich erinnere mich mit Freude mal an mein erstes und einziges Auto zurück. Das war ein Suzuki Alto. Das Ding war für den indischen Markt gebaut und war damals schon 10 Jahre zu alt, in Anführungszeichen, als es rausgekommen ist, neu. Also du konntest dann auch die Dampfen selbst wechseln, du konntest die Kühlung reparieren, du konntest den Motor gerade ziehen, das Ölwechsel selber machen. Du konntest alles allerdings selbst machen, weil es einfach nur für die Ewigkeit gebaut war. Und dann, wenn ich jetzt in ein modernes Auto sitze und mich setze, mal mir eins miete, weil ich mal einmal die eine Woche im Jahr mal eins brauche, sind da 13.000 Schaltungen. Auf einmal blinkt auf mein Sichtfeld ein Licht auf. Oh Gott, dein Abstand ist nicht groß genug.
Ja, ich habe das heute gehabt. Ich habe heute mit unserem Hausmeister geredet auf Arbeit. Und wir haben auch Elektroautos, so Renault Zoe sind das. Und irgendwo kam in dem Gespräch so, das Reifenwechseln dauert nur 2 Tage. Und da war ich kurz so, wieso dauert das 2 Tage? Das ist doch im Prinzip eine Sache von einer Stunde oder so. Und er meinte, weil die halt noch Haufen Sachen dort einstellen müssen, nachdem die Reifen gewechselt sind. Also es ist tatsächlich wohl nicht mehr zwingend Reifen abschrauben, neuen Reifen draufschrauben, sondern das hat wohl auch irgendwie noch eine technologische Komponente, die du dann bestimmen musst. Mir fällt halt auf, dass mir alle aus einer Generation sind, die quasi analog aufgewachsen ist und dann ins Digitale rein. Weil 90% unserer Erinnerungen sind jetzt tatsächlich lineares Fernsehen, alte Technologie, Entschleunigung durch Technologie und durch Medienkonsum.
Genau das wollte ich auch noch anmerken. Das war eine ganz spannende Zeit, weil wir in so einer Übergangsphase waren. Weil du Schallplatten gesagt hast, es war bei uns völlig normal, so ein Hi-Fi-Stack zu haben. Mhm. Da war Plattenspieler, CD-Spieler, Kassettenspieler. Wir haben das alles bedient. Ja. Bei Kassetten hast du halt klassisch Sachen aus dem Radio aufgenommen oder von CD oder von Platte auf Kassette überspielt. Manche hatten dann noch so Minidisc oder gab es noch verschiedenste, also es war so ein Sony-Format, das hieß glaube ich Minidisc, ne? Das war so ein CD-Äquivalent. Manche hatten vielleicht sogar noch Laserdisc, aber es war dann noch etwas früher, was im Prinzip so eine analoge Variante auch war von der DVD. Und dann natürlich auch beim PC. Also ich habe noch mit Disketten hantiert, teilweise auch die ganzen, also die richtigen Floppy-Discs, die Schlabberdisketten, die blauen, ja. Dann aber auch die kleineren und dann das CD-ROM-Laufwerk. Ja. Wo dann plötzlich solche Spiele wie Rebel Assault kamen, ja, die so unglaublich waren, dass die nur spielen musste, heute sind die unspielbar.
Ja, und mein CD-ROM-Laufwerk ist abgezogen. Also ich habe es noch drin irgendwie im Computer, aber ich habe es im Prinzip vom Strom abgezogen, weil ich es nie brauche. So.
Ich habe keins mehr.
Ja, ich, Ich kenne kaum noch Rechner, die eins haben, ja.
Ich leider auch nicht mehr, aber zu PC kann ich auch. Nostalgie ist bei mir beim PC definitiv. Da hat meine Bastelwut angefangen, was mich auch in meinen Beruf als Ingenieur geführt hat. Weil ich habe von einem Bekannten, der hat seinen Office-Rechner ausgemistet und die waren halt relativ bauähnlich. Also habe ich mir 3 kaputte Office-Rechner genommen und habe mir in der Badewanne einen funktionierenden Rechner zusammengebaut. Das war damals, gab es gerade ein Bottleneck, dass die Prozessoren nicht schneller als 233 MHz laufen konnten. Das hielt so für 1,5 Jahre, bevor sie schneller wurden und bezahlbar wurden. Und da habe ich mir halt einfach aus 3 Schrottrechnern einen Rechner zusammengebaut, um irgendwie mal einen PC zu haben.
Mhm. Sehr wichtige Zwischenfrage. Hast du gesagt, in der Badewanne?
Wegen Wasserkühlung.
Okay, gut, keine weiteren Fragen.
Nein, keine Wasserkühlung. Isolierung. Es war das Einzige, was ich in der Wohnung hatte, was, ich hatte keine Plastikschale, wo ich es reinpacken konnte, deswegen habe ich das einfach in der Badewanne gepackt, damit die blanken Kontakte nicht geerdet sind.
Okay.
Genial.
Und gefährlich.
Aber ich merke hier schon, ich glaube, man kann sich darauf einigen, Nostalgie trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl eher überwiegend oder eher ein negatives Gefühl?
Also ich bin gegenüber Schallplatten nostalgisch, positiv, und gegenüber Kassetten negativ nostalgisch. Aber das liegt vermutlich auch daran, dass ich mit Schallplatten sehr, sehr wenig in meiner Kindheit zu tun hatte und sehr wenig die Probleme mitbekommen habe. Und mit Kassetten sehr viel. Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Kassettenspieler, den wir als Kinder hatten. Den haben wir den Kassettenfresser genannt, weil der hatte
das Band rausgelutscht oder was?
Ja, natürlich. Also der hatte zwei Fächer, und in dem einen, da spielte die Kassette, in dem anderen spielte sie 5 Minuten, und dann hat man das Geräusch des Todes gehört, und wenn man nicht schnell genug war, dann hat man so 80% des Kassettenbandes aus dem Spieler rausziehen müssen. Also er hat das nicht nur in das Fach reingeschmissen, sondern er hat das direkt in seine Innereien reingezogen.
Ja.
Das war wundervoll.
Sowas kenne ich auch. Das ist heute immer das Ding, was so auf Shirts verkauft wird, immer so den Bleistift und die Kassette daneben und so, wenn du noch weißt, wie das jetzt zusammenhängt, dann hast du eine geile Zeit.
Ja, aber das
so
kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sehen.
Ich kann es auch nicht mehr sehen.
Dieses Nostalgie-Baiting, das finde ich scheiße.
Ja, finde ich auch.
Ich würde kurz nochmal eine Frage stellen an euch 3, weil ihr hier aus dem Osten kommt. Wie sehr ist denn Ostalgie für euch ein Thema? Für mich als Westi ist das natürlich relativ egal, weil wir wissen ja alle, ich bin in der Villa aufgewachsen, eindeutig, weil ich aus dem Westen komme.
Also raus aus meinem Kopf, Michi, weil ich wollte nämlich tatsächlich auch mit dem Verbinden von positiven Gefühlen mal dazu überleiten, was halten wir denn von Ostalgie?
Ja gut, das überlasse ich den Menschen, die tatsächlich noch in der DDR dann aufgewachsen sind, weil ich bin 86 geboren. Ich habe keine DDR Nostalgie in dem Sinne, ne? Also zu dem System und zu der Gesellschaft, die DDR bedeutet hat. Aber natürlich habe ich auch diesen krassen Trend, der irgendwann Ende der 90er einsetzte, wo das dort im Fernsehen in gewissen Shows irgendwie, da gab es doch richtige Ostalgie-Shows und so verwurstet wurde. Das fand ich nie besonders geil und auch irgendwie sehr verklärend gefährlich. Es wurde ja auch später journalistisch dann nochmal aufgearbeitet. Das war weird. Ja.
Ja, also ist schwierig von mir aus zu sagen, weil ich bin so, würde sagen, halb Wessi. Also ich bin zwar in Prag geboren, aber wurde dann sehr zeitnah nach Heidelberg emigriert. Also ich hatte nicht wirklich eine Wahl mit 5 Monaten. Und habe dann erstmal so das, bis zur Jahrtausendwende habe ich dann in Heidelberg gewohnt. Mhm. Also so richtig, und DDR und so habe ich gar nicht miterlebt, aber ich habe natürlich noch Verwandtschaft in Tschechien, und ein paar davon, die machen jetzt so das tschechische Äquivalent von Ostalgie und erinnern sich noch so mit gutem Gefühl daran, wie schön das in der tschechoslowakischen sozialistischen Republik doch noch war. Mhm. Aber das ist halt auch oft damit dahingehend verbunden, dass die, ja, damals hatten sie einen sicheren Job, es war alles geregelt, es war Ordnung auf der Straße, es lag kein Müll rum, und jetzt ist Chaos, Tod, und überall wirst du überfallen. Und, ja. Aber das sind halt auch genau die gleichen Leute, die denken, hier in Deutschland würde absolutes Todeschaos wegen Flüchtlingen oder der AfD, kommt drauf an, was dort gerade in der Zeitung oder in den Medien kommt, stehen. Also
ich finde auch, dass Ostalgie, so in meiner Wahrnehmung, ist es auch die schlimmste Form der Nostalgie oder die arschgeigigste Form der Nostalgie. Weil ich ja trotzdem finde, okay, das ist immer so was Verklärtes. Es war eben nicht zwingend alles geil und vielleicht auch nicht für alle. Und man sucht sich immer das raus, was für einen am bequemsten war. Also wir suchen uns halt dieses Samstagmorgen-Cartoons oder, keine Ahnung, auf Wacken sein oder sowas raus. Irgendwas Isoliertes, was irgendwie 2-3 Tage wirklich goldene Zeiten sind. Und der Rest kann ja trotzdem scheiße gewesen sein. Wir haben es vielleicht irgendwie vergessen oder nicht mitgekriegt aufgrund Alter. Und die Ostalgie-Sachen, die empfinde ich auch immer als, dass Leute glauben, hier war immer alles behütet, alles war geil, alles war sicher. Und heutzutage ist es nicht mehr. Deswegen ist das auch so ein Trend, mit dem kann ich null anfangen und finde es eigentlich die arschigste Verklärung von Nostalgie, die es gibt. Mit dem Zusatz, dass viel Ostgeschichte natürlich mal aufgearbeitet werden müsste. Ne? Gerade so Treuhand und solche Geschichten. Aber wenn ich dann hinstelle und sage, DDR war immer geil, dann kann ja nur die Gegenreaktion kommen, ja nee, die Geschichtsbücher sagen halt was anderes. Und da kriegst du keinen Diskurs dann irgendwann auf, glaube ich. Michi wollte noch irgendwas dazu sagen.
Ich wollte dazu noch sagen, dass die Ostalgie selber ist natürlich für mich vollkommen überhaupt weg. Ich bin Wessi, ich komme aus dem Westen. Nur was da am nächsten Tag kommt, sind sowas wie die Manta-Manta-Filme für mich halt. Sowas in der Richtung würde ja noch rankommen.
Go-Trabi-Go bei uns.
Go-Trabi-Go bei euch.
Ja, ja, ja.
Aber ich muss da Stefan vollkommen recht geben. Diese ganze, entschuldigt diese Aussage, konservative Arschscheiße, die wir da erleben, von wegen so, früher war alles besser, weil früher gab es doch alles Gute.
Das da wussten sich die blöd. Leute noch zu benehmen, ne? Mhm.
Da bist du doch aufgestanden in der Bahn.
Fritz Honka.
Ja, deswegen, das ist für mich verkehrter rosa Blick auf die Vergangenheit. Den ist natürlich, habe ich auch. Ich sehe auch inzwischen meine Vergangenheit positiver, als sie wirklich war. Aber sie war trotzdem immer noch scheiße.
Aber das ist halt eine sehr natürliche menschliche Reaktion. Ja. Also das machen ja alle Menschen. So je weiter irgendwas in der Vergangenheit liegt, desto mehr verändert sich die Erinnerung. Das ist ja auch sehr praktisch, dass das Gehirn die Erinnerungen auch nicht statisch ablegt, sondern sich aus dem Aktuellen, was man in der Birne hat, zusammenpuzzelt. Mhm. Und das führt halt natürlich auch dazu, dass Erinnerungen dummerweise nicht statisch sind, sondern sich dynamisch verändern und meistens auch zum Positiven. Seien wir mal ehrlich, schauen wir 100 Jahre zurück oder 50 Jahre oder einfach in einen anderen Teil der Welt, wo es objektiv gesehen den meisten Leuten einfach richtig, richtig scheiße geht. Stell dir jetzt mal vor, du blickst, wenn du 50, 60, 70 bist, auf dein vergangenes Leben und du stellst fest, und du erinnerst dich an alles, genauso wie es war, und du stellst fest, ja, 99% davon war einfach Angst, Panik, Sorgen ums Überleben, Hunger, es war scheiße. Da gibt es ja doch die Kugel. Also da wird es die Menschheit, die wird es einfach gar nicht packen. Ja. Also da, das ergibt evolutionär vermutlich auch ein bisschen Sinn, dass wir uns da auch nur an die guten Momente erinnern und sie uns schöner machen, als sie vermutlich auch waren.
Daran liegt es vielleicht auch, weil das meiste irgendwie so Kindheitssachen sind, weil als Kind hast du noch ein bisschen weniger Stress als Erwachsener in der Regel.
Mhm. Und ich will noch zur Ostalgie dazu sagen, ich will natürlich niemanden, der vielleicht einen Großteil seines Lebens in der DDR verbracht hat und als Kind aufgewachsen ist, ich will ja, und das ist, glaube ich, Konsens, nicht absprechen, dass er eben diese Nostalgie für seine Kindheit empfindet und dort auch behütet aufgewachsen ist und schöne Erinnerungen, was weiß ich, an die Platte dort hat und was weiß ich, an die typischen DDR-Süßigkeiten, an die typischen DDR-DEFA-Filme oder was weiß ich was. Es geht ja uns, glaube ich, jetzt ging es jetzt darum, wie das dann hauptsächlich auch von Westdeutschen ausgeschlachtet und verarbeitet wurde. Das zum einen.
Ja gut, das Ausschlachten und Verarbeiten, aber auch so dieses, ja, dieses Verklären. Also wir müssen ja nicht um den heißen Brei herumreden. Es gibt gewisse Parteien, die in Deutschland irgendwie dieses Narrativ gern bedienen. Früher war das alles besser, früher wussten sich die Leute zu benehmen. Und wenn man möglichst viele von den neuen Leuten, die reinkommen, jetzt raushauen, weil die können das alle nicht, weil die in einer anderen, in Anführungsstrichen, Kultur groß geworden sind und die ganze gequirlte Scheiße, dann wird es ja alles besser, so wie früher. Und das stimmt halt objektiv nicht.
Wenn es darum geht, das jetzige System niederzureden mit Argumenten der ostalgischen Verklärung, dann macht es keinen Sinn, nur weil man vielleicht überfordert ist mit den Themen, die jetzt da sind oder mit den basisdemokratischen Gebilde einfach überfordert ist. Mhm. Ja? Vielleicht war es einfach, aber es war halt auch jemand da, der so klare Vorgaben gemacht hat, dass man sich einfach in einer sehr engmaschigen Gesellschaft befunden hat.
Naja.
Das muss einem dann halt auch bewusst sein. Ja?
Also kann man im Prinzip sagen, also Erinnerung ist immer erlaubt, sich auch freudig zu erinnern ist erlaubt, es auch zu teilen ist erlaubt, aber Missbrauch oder eine Agenda damit antreiben ist halt scheiße und zwar egal aus welcher Richtung, glaube ich. Ja.
Noch eine Anekdote vielleicht zum Schluss,
genau,
was für mich die ultimative Nostalgie ist, in den Ferien als Achtjähriger bei der Oma zu sein, 5.30 Uhr aufzustehen, sich in die Küche zu schleichen, wo der kleine Fernseher stand, 10 Zoll Röhrenfernseher, und dann erstmal schön laut das Intro von Mega Man zu ballern. Das ist richtig 90er-Nostalgie für mich.
Jetzt mal auf YouTube suchen und reinballern. Okay, erstes Thema haben wir weg. Wir geben die Schüssel mal weiter.
Kochen.
Da muss ich an Dan denken. Wenn ich kochen höre, denke ich direkt an Dan.
Ja, ja, na, was... Was kann ich dir dazu sagen, als
Du backst doch mehr, als dass du kochst, oder?
Ja, das stimmt. Inzwischen backe ich mehr, als dass ich koche. Aber ja, na, das war bei mir so ein Corona-Ding, ne? Also irgendwie war daheim, man konnte nichts machen. Und dann bin ich auf YouTube-Kanäle gegangen und habe angefangen, alles nachzukochen, was ich so gefunden habe. Aber ja, ich bin tendenziell eher so der Backmensch. Also Backen macht mir inzwischen auch deutlich mehr Spaß. Ich muss zugeben, so Kochen ist inzwischen auch mehr zu so einem, ach verdammt, nee, schon wieder eine Woche. Oh Gott, du musst wieder irgendwas vorkochen.
Du kochst richtig vor, oder was?
Ja. Also ich koche zwar auch immer mal wieder sehr aufwendige Sachen, aber ich bin auch stinkend faul. Das ist nicht zu unterschätzen. Es ist halt einfacher, du machst dir einen riesen Topf von irgendeinem One-Pot-Meal. Mhm. Und wenn du das ertragen kannst, das eine Woche lang zu essen, oder wenn du sehr gut im Plan bist und du machst an einem Wochenende ein One-Pot-Meal und frierst dann 4 Teile ein, dann kannst du das natürlich so weiter rotieren und dann hast du immer mal was zum Durchwechseln. Aber wenn man so, wie es modern heißt, Meal preppt, dann kochst du einmal und hast den Rest der Woche was zu essen.
Ja.
Außer du gehst halt zum Döner dann.
Also ist das quasi der Zwischenschritt. So, es gibt Wurstsuppe, dann gibt es mal Wurstsuppe mit Eiern, dann gibt es mal Wurstsuppe mit Eiern und Brötchen. Solche Geschichten, genau.
Ja. Und am Sonntag gibt es dann Wurstgulasch.
Am Sonntag gibt es Wurstgulasch, genau. Okay. Aber vielleicht trotzdem mal, wir machen mal Kochen / Backen im Zweifelsfall. Nervig oder macht Spaß?
Also Kochen, ja, kommt drauf an. Also ich für mich so ist
generell.
Meine übliche Antwort kommt drauf an. Also mir macht's hauptsächlich Spaß, wenn ich für jemand anderes koche oder backe. Für mich selber ist das halt eher so wirklich zweckdienlich und da ist es inzwischen fast mehr lästig, würde ich sagen, weil ich so, oh Gott, also ich habe schon einen Haufen Stammrezepte, aber ja, so nach ein paar Jahren hast du das halt alles durch und dann denkst du dir, oh Gott, das hast du doch neulich auch schon mal gehabt, auch wenn es vielleicht vor einem halben Jahr war.
Schon wieder Nudeln.
Ja, oder schon wieder Curry oder schon wieder Chili.
Ja,
ja, Chili mache ich wirklich häufig.
Also ich koche einmal die Woche zurzeit. Ich habe zurzeit ein bisschen mehr Freizeit, da mein Job gerade nicht so gut läuft. Und deswegen habe ich Freitag meistens frei und koche dann fürs ganze Wochenende. Eine Mahlzeit für 3 Tage. Wobei ich immer sage, ich koche nicht, ich ficke Sachen zusammen. Das ist einfach nur, ich gehe in den Supermarkt, gucke, okay, wir haben Mortadella im Angebot in 30% Ecke. Dann machen wir uns einen Wurstsalat. Okay.
Du kochst den Wurstsalat.
Anführungszeichen. Kochen. Oder halt, wir haben Bratwürstchen im Angebot in der 30% Ecke. Also,
ist das jetzt, gefragt, ist das jetzt ein Ding mit dem Wurstsuppe, weil wir es am Anfang gesagt haben, oder kocht ihr alle irgendwie die ganze Zeit mit Würsten, die.
Ich gar nicht.
Du gar nicht, okay, also,
ja. Ich nehme irgendwas, was gerade im Angebot ist, okay. sei es Feta, sei es Soja, Schnitzel, okay. Sei es irgendwas. Ja. Irgendwas, was gerade 30% Ecke ist, schmeiß mir das in eine Pfanne, bisschen Soße dazu, abwürzen, Fertig.
Ah, das ist doch so Videospiellogik. So, wenn du aufwachst, auf dein Feld rausläufst, drei Kartoffeln und eine Rübe aus dem Boden ziehst und dann hackst du das zusammen und dann ist das Farmer Stew und es gibt halt irgendwie plus 5 auf Farmarbeit für den Rest des Tages oder so.
Trage ich aber wahr, so koche ich. Deswegen sage ich ja, ich ficke Sachen zusammen.
Okay. Das ist sowas darf ich nicht machen. Also,
die 30%-Regel. Ich koche nur aus der 30%-Rabattecke.
Ist schon
abgelaufen? Naja, komm.
Du willst dich sonst entscheiden, was du kochen willst.
Ja, okay.
Mit Rezepten, also ich koche halt nie, so gut wie nie nach Rezept. Wenn ich ein Rezept habe, zum Beispiel, ich habe vor 3 Wochen einen Hackbraten gemacht, da habe ich mir einfach gedacht, okay, du brauchst Hackfleisch, du brauchst ein Ei, damit es zusammenpappt irgendwie und ein bisschen Schafskäse drin. Also habe ich mir das irgendwie zusammengeworfen und es war lecker.
Okay, ja, das funktioniert ja. Was mich jetzt aber tatsächlich noch brennend interessiert, da muss ich mal nachfragen, wie so ein Markus Lanz. Wenn du sagst, du kochst einmal in der Woche für 3 Tage, was machst du dann die restlichen 4?
Damit ich auf der Arbeit und keine Kantine geht.
Ah ja, okay. So schnell löst sich das mit Term. Na klar, erklären ist entzaubern. Wir gehen mal zu Vince weiter.
Momentan bin ich so auf dem Trip, dass ich lieber kochen lasse. Also ist nicht zu Hause, aber einfach essen gehen. Mhm. Essen gehen ist sowieso geil. Gerade im Urlaub. Wunderbar. Und ich entdecke jetzt auch gerade so ein paar neue Restaurants für mich in Chemnitz.
Mhm. Kannst du ein paar geile Tipps geben, weil es ist ja Kulturhauptstadt und wenn man herkommt, will man ja was essen.
Also das Sidorenko, das ukrainisch geführte hier gleich um die Ecke auf der Zietenstraße, die haben schon einen extrem hohen Anspruch.
Okay.
Ich würde noch nicht sagen, das geht in Richtung Sterneküche oder so, aber ich habe mich lange gescheut, dorthin zu gehen, weil als ich so die Speisekarte, die Preise und so den Anspruch in den Texten auf der Internetseite gelesen habe, habe ich so gedacht, das ist jetzt für mich Perlen vor die Säue. Also so ein Feinschmecker bin ich jetzt nicht. Mhm. Ich habe das dann neulich mit einem Kumpel trotzdem mal durchgezogen. Und das war schon echt mal was anderes. Also das, wenn man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte auch und mal wirklich so traditionelle Küche auf einem extrem hohen Standard gedacht, geht da mal rein. Die sind auch extrem, also gerade vom Service auch so, du kommst dir da extrem willkommen einfach vor und machen dir auch einen geilen Drink. Die haben so eine richtig lange Bar dort an der Seite und die haben mir einen richtig guten Whisky Sour gemacht. Das ist eigentlich ein einfacher Drink, aber den in Perfektion zu machen, ja, in der genau richtigen Balance, das ist immer so, das ist echtes Können, das machen die auch. Geiles Ding, ist nur echt nicht gerade billig so, aber für den besonderen Abend, ne. Und dann hier unten die Experimentierküche, da war ich jetzt zuletzt drin, da ist ja jeden Monat jetzt gerade, das wird von der Kreativachse gemacht, es sind einfach neue Köche drin, sozusagen. Und jetzt gerade gibt es dort afghanische Kost und da gibt es auch so leckere Teigtaschen gefüllt und so Fladenbrote mit Füllung und ist auch mega. Und
ich habe das noch gar nicht so genau angeguckt, weil Experimentierküche klingt halt wie irgendwas, wo Michi auch mal hingehen kann mit seinem Hackbraten zum Beispiel.
Nee, das heißt einfach nur, dass dort alle jeden Monat eben eine neue Gesichter siehst und eine neue Landesküche oder eine neue Art von, also vorher war Fine Dining, also dann richtig mit Getränkebegleitung und auch nicht gerade günstig, aber sehr weit gedachte Küche.
Ja, die Zietenstraße runter, ne? Fast unten auf der Augustusburger Straße, genau. So rechts ist es dann, genau.
Also man muss für gutes Essen nicht mehr weit hier vom Stadtteil weggehen, aber es gibt natürlich in Chemnitz einen Haufen gute Restaurants, würde ich mal sagen. Und für mich persönlich, es gibt so ein paar Gerichte, die mache ich einfach richtig gut. Die habe ich mir irgendwann vor 20 Jahren mal so als Student auf die Karte gesetzt. Ich mache so einen richtig geilen Linseneintopf zum Beispiel oder auch so einfache Gerichte, schön Backkartoffeln mit Quark. Das kommt bei uns immer wieder auf den Tisch. Ich persönlich koche halt nur am Wochenende. Frau versorgt sich unter der Woche selbst. Das Kind ist in der Kita und ich esse auf Arbeit halt dann vom Bringdienst. Und ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass mir Kochen Spaß macht. Aber es ist halt, wenn du so in den Alltag integrieren musst und dann so auf die Minute gucken musst und eigentlich schon gar keinen Bock mehr hast, das ist halt immer so belastend. Deswegen macht es mir eigentlich nur Spaß, wenn ich dann wirklich Zeit habe im Urlaub, ich mir auch mal was Neues ausprobieren dann kann. Mein neues Rezept mir raussuchen kann. Und jetzt nächste Woche, Urlaub steht bei mir noch an, Dan, jetzt ist er bei dir vorbei, bei mir geht's los. Da fahre ich mit den Jungs dann auf unsere jährliche Ausfahrt sozusagen. Und dann kaufe ich auch mal schön ein und überlege vorher, was kochen wir? Also eine richtig geile Bolognese, die auch mal 3-4 Stunden auf dem Herd dann sein muss oder so. Und mit gutem Fleisch dann auch mal vom Fleischer irgendwas geholt. Dann ist das natürlich, wenn du dann so rumdödeln kannst, wenn du dann dich nicht stressen musst und einfach das so nebenher machst und ein Bierchen dabei ziehst. Und dann macht mir das schon Spaß. Backen nicht so. Backen ist mir zu sehr wissenschaftlich. Und wenn irgendwie, da kann zu schnell was schief gehen.
Na, nicht zu schnell. Das Schöne am Kochen ist, wenn du bei Kochen irgendwas versaust, also du brennst es richtig an. Also dann hast du verloren, aber dann kannst du es vielleicht immer noch retten. Aber das Schöne ist beim Kochen, wenn du es wenn es nicht ganz passt, kannst du immer noch nachwürzen. Beim Backen, du mischst es zusammen, du haust es in den Ofen und dann musst du beten.
Ja, dann ist der Rest ist einfach nur Glück.
Ja, oder du hast es halt schon genug geübt. Also backen kannst du auch in guter alter Videospielmanier totgrinden. Einfach totgrinden. Mhm. Oft genug ausprobieren, oft genug Fehler machen, irgendwann hast du es raus.
Grind and Error, ja.
Also beim Backen habe ich einfach ein generelles Problem mit der Sache, dass es halt wirklich, du musst dir das Rezept halten. Du musst dir ein Rezept halten und du musst darauf achten, dass auch die Maßeinheiten so, ich sag mal, plus minus 10% eingehalten werden. Weil sonst wird's nicht. Sonst hast du eine Suppe anstatt einen Kuchen. Das Problem bei der Sache ist halt, ich bin mit meinem Vater aufgewachsen. Mein Vater ist Bäcker und Koch und hat, der macht das halt nicht. Wenn der was backt, dann sagt er, okay, sieht mir zu flüssig aus, ich packe jetzt noch 3 Mehl rein und noch ein Ei und schlag das nochmal rein und schlag das nochmal durch und dann wird das super.
Ja, aber das ist ja jetzt bloß eine Einstellungsgeschichte, weil es ist ja genau der Grind, den Dawn beschrieben hat. Es gibt ein Grundrezept, an das hältst du dich und irgendwann hast du es drin. Also ich sag mal, bei Backen ist jetzt auch nicht so meine absolute Stärke, aber es gibt so ein paar Rezepte, die mache ich vielleicht jetzt auch hier im Rahmen vom veganen Sonntagsbrunch immer mal regelmäßig. Die hast du dann irgendwann drin. Ich hatte irgendwann mal auf Arbeit mit einem Klienten Muffins gebacken und das waren dann nicht vegane Muffins mit Ei und allem drin und so. Und ich habe mich streng an das Rezept gehalten und auf einmal hatten wir Muffin-Vulkane. Also die gingen so hoch und dann brachen die in der Mitte auf und dann blubberte da so Scheiß raus. Und ich dachte, was passiert denn jetzt? Aber ich hatte auch null Einschätzung mehr, warum das gerade passiert und dachte, vielleicht waren es zu viel Eier. Später haben wir dann vegane Muffins gebacken. Und da weiß ich genau, okay, wenn der Teig zu laufig ist oder zu fest, dann kann ich es einschätzen. Das geht ja aber auch, wenn du es 5, 6, 7, 8, 90 Mal erst probiert hast. Ja.
Ich würde vermuten, deine Vulkane sind entstanden, weil du zu viel Backpulver drin hattest.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine.
Also, du würdest Triebmittel gebraucht haben und das wird entweder nach dem Chlorid oder halt Backpulver gewesen.
Wir wären schon wieder zu wissenschaftlich. Ihr seid nicht stumpf genug für so eine richtige Wurstsumme, aber ich habe mich halt ans Rezept gehalten. Das Rezept hat gefailt, aber ich kann dir gerade nicht sagen, woran es liegt. Ich selber bin auch so, ich bin eher bei dir, Vince. Also ich habe Bock zu kochen, aber ich muss dafür den Luxus und die Zeit haben. Wenn ich irgendwie nach einer 10-Stunden-Schicht von mir aus mal nach Hause komme,
dann ist es nur noch Pflichtprogramm.
Ich habe dann auch keinen Bock, mich noch 2 Stunden hinzustellen. Dann mach das Wasser an, hau dort Nudeln rein, lass die 10 Minuten kochen, dann von mir aus ein bisschen Tomatenmark oder Ketchup rein, Käse drüber und das muss es reichen. So, es gibt leider erstaunlich häufig bei mir. Aber so ein Special Hack ist tatsächlich auch so ein Curry oder sowas anlegen, also rote Linsen aufkochen, alles an Gemüse, was gerade anfängt welk zu werden, dort reinschnippeln, mit einem Püriergerät drauf und Garam Masala hinterher schmeißen. Das kannst du auch wunderbar einfrieren. Ich komme seltener dazu, als dass ich es wollte, aber ich erinnere mich auch an Szenen, dass ich mal Bock hatte. Dieses Jahr bin ich noch nicht dazu gekommen, irgendwas Neues kochmäßig auszuprobieren. Das ist viel zu tun gerade. Aber ich erinnere mich, wenn ich am Wochenende Zeit habe, dann stehe ich auch gern mal länger da. Das Einzige, worauf ich wenig Bock habe, ist Kochen mit Fleisch. Weil das immer irgendwie so ein elender Zusatzaufwand ist. So irgendwie, dieser Gulasch muss jetzt 6 Stunden kochen. Ich denke, was ist mir zu doof? Ich will nicht 6 Stunden in der Küche stehen. Dann sagen mir die Experten immer, ja, musst du ja nicht. Du musst ja bis alle halben Stunde mal kommen und rühren. Ich kann aber doch nicht rüberkommen und rühren, wenn ich gerade Ferien oder Himmelsrand rette. Da kann ich doch nicht einfach unterbrechen. Habt ihr ein Rad ab?
Das reißt du mich denkst doch einfach nicht dran.
Ich denke auch nicht dran. Das reißt mich aus der Immersion. Also ein Gericht muss maximal eine Stunde hergestellt sein. Sonst
mit Fleisch kochen ist uns auch total verloren gegangen. Zumal wir eh heftige Flexitarier sind. Also wir haben kaum noch irgendwie Wurst im Kühlschrank. Holen nicht gezielt Fleisch oder sowas, außer wir haben mit unserem Kind jetzt auch, also die isst auch wenig Fleisch, wahrscheinlich inspiriert durch uns, aber die hat so gewisse Sachen wie Fleischklößchen, das liebt die halt. Wir haben jetzt aber gesagt, weil die im Kindergarten so gut wie nie Fleisch ist, haben wir gesagt, wir bestellen das jetzt ab. Haben wir gesagt, wenn du aber irgendwie mal was vermisst, ja, du musst dann irgendwas, die vegetarische Option essen, hättest aber eigentlich übelst gerne das mit einem Würstchen gehabt oder so, dann machen wir das halt dann noch nachträglich bei uns. Kommt jetzt ganz, ganz selten vor, also war es eine gute Entscheidung dann, bevor das Fleisch immer vom Teller wegkommt und es keiner isst, ne? Ja, von daher, es ist aber, und andererseits, wenn dann meine Mutter halt doch mal vorbeikommt und so richtig geil zubereitetes Wild am Start hat, das ist halt schon irgendwie Königsklasse, aber ich krieg das eh nie so hin wie sie. Also kannst du voll vergessen. Ja. So ein Sauerbraten oder sowas. Und es ist mir dann auch für einen Alltag mit Kind einfach zu aufwendig. Ich weiß nicht, wie es andere Leute machen, aber da muss es eher die schnelle Nummer sein. Und dann ist das Kind ja sowieso kein, also gerade die besonders gut zubereiteten Sachen mit so einem Sauerbraten brauchst du ja gar nicht kommen. Das ist der, also das schmeckt der halt einfach nicht.
Ich bin hier wahrscheinlich der Einzige am Tisch, der relativ viel Fleisch noch isst.
Ich bin auch bei Flexitarier. Also ich verzichte grundsätzlich drauf, soweit ich kann. Aber ich nicht so dogmatisch. Also wenn es irgendwo was Geiles mit Fleisch gibt, dann esse ich auch das, genau.
Bei mir ist es so ähnlich, nur ich koche halt relativ viel mit Fleisch, weil ich es gewöhnt bin von zu Hause. Und mein Vater hat hauptsächlich mediterran gekocht. Das heißt viel Gemüse, viel Schafskäse und viel Fleisch auch. Weil gerade die Spanier kochen verdammt viel Fleisch. Mhm. Und
bei
da habe ich halt...
Kein Wunder, ehrlich gesagt.
Ja. Und da habe ich das halt einfach mitgenommen. Aber was ich halt sagen kann, meine Gerichte, alles, was ich mir zusammenficke, um es halt sozusagen, dauert nicht länger als 45 Minuten. Die meisten Sachen sogar nur 20.
Ja, ist bei mir
das
auch.
Das ist einfach nur, ich weiß das Beispiel, super Gericht, was alle bei mir lieben, Paella. Mhm. Paella ist einfach nur, du nimmst dir eine Packung
Paella?
Nee.
Perfekt. Und machst Wasser ran, dreimal rühren, Gericht fertig. 5 Minuten, fast kein Aufwand, musst nichts mehr würzen, total geil.
Nee, ich muss jetzt mal kurz weghören, weil ich kenne ein paar Spanier und wenn ich denen erzähle, was ich befürchte, ich weiß, wo die Reise jetzt hingeht, und wenn ich das denen erzähle und ich ihnen sage, dass ich keine Vendetta gemacht habe, dann machen die das mit mir. Also dann,
ich kenne auch genug Spanier, das ist nicht das Problem. Die kennen mich, sie wissen nicht, wo ich wohne, das reicht aus.
Ja, die Spanier, die ich kenne, die wissen, wo ich wohne, das ist das Problem.
Ja, aber es hören ja nicht mal die Einheimischen den Kaffeepot, da müsst ihr keine Sorgen machen. Hau mal raus. Gut,
okay, also, aber. Tiefkühl Meeresfrüchte in eine Pfanne anbraten. Dazu, ich jetzt mache Paella gerne mit Hähnchen, also noch ein bisschen Hähnchengulasch dazu. Anbraten, bis es schön durch ist. Darauf einfach ein bisschen Gemüse noch und ein paar Zwiebeln und halbe Packung, so 250 Gramm Milchreis. Rein in die Pfanne, bis der ein bisschen glasig wird. Safran dazu. Fertig.
Wir reden hier von strafrechtlich relevanten Themen.
Ja, okay. Ja, also jetzt kann der Einspieler auch rein. Das ist jetzt schon.
Strafrechtlich relevante Themen.
Ja, okay.
Carbonara natürlich immer mit guter Sahne, Leute. Ne?
Ist ja, klar. Ja, natürlich.
Ihr lacht, den Tipp mit dem Milchreis habe ich sogar von den Spaniern. Hm. Weil der Vorteil von dem Milchreis ist, dass der sehr viel Flüssigkeit aufnimmt.
Ja, deshalb nehmen die auch Arborio. Ne? Das ist sowas Ähnliches.
Okay.
Teilweise. Kommt aber auch echt auf die Region drauf an. Also es gibt Regionen in Spanien, wenn du da mit einer Paella, wenn du da mit Meeresfrüchten ankommst, dann werden die dich vermutlich zum Teufel schicken oder holen einen Stier. Hähnchen kommt in manchen rein, in manchen sind es Meeresfrüchte. Ich glaube, ganz wild ist es in Valencia. Da hauen sie Kaninchen, Hähnchen und noch irgendwas rein. Aber dort habe ich auch mal eine Mystery Paella gegessen. Die war einfach tiefschwarz. weil da haben sie halt
mit drin.
da haben sie von einem Tintenfisch die Tinte reingeschmissen.
Ja. Schmeckt super, ist ein super Würzmittel.
Ja, hat richtig geil geschmeckt, aber du hast keine Ahnung, was du isst. Ist es Tintenfisch? Ist es Kaninchen? Ist es der böse Kunde von letzter Woche?
Naja.
Du weißt es nicht.
Aber diese schwarze Pasta wird doch immer mit Tintenfisch, wie nennt man es, Tinte gefärbt, dachte ich.
Keine Ahnung, oder du könntest auch Aktivkohle nehmen, wenn du ganz witzig sein willst.
Also Tintenfisch-Tinte ist ein super Würzmittel, gibt so einen leicht, jetzt klingt jetzt falsch, muffigen Geschmack. Und
ich weiß schon, warum ich nichts esse, was aus dem Meer kommt.
Es ist sehr schön. Also ich habe das in Barcelona habe ich es gegessen. Also da habe ich einen Tintenfisch in seinen eigenen Tinte gekocht, gegessen. Das war ziemlich großartig.
Das ist fast so schlimm wie Würstchen. Wir nehmen jetzt einfach das Tier und stopfen es in seinen eigenen Darm.
Ja, aber der wird vorher durchgespült. Scheiße, bleibt da nur den seltensten Fällen hängen. Ich habe einen Film zitiert. Wenn ihr rausfindet, welchen, sagt mir Bescheid. Wollen wir von dem Kochenthema mal wegkommen?
Es gibt eigentlich noch so viel her, aber meinetwegen können wir es auch ein bisschen dynamisch halten und ins nächste Thema gehen.
Unsere Zeit ist begrenzt.
Ja.
Ich gucke gerade mal auf die Flasche, wie spät es ist, und würde mal vorschlagen, wir machen für uns mal eine kleine Pause. Ihr hört kurz eine tolle Werbung von uns und wir gehen pinkeln, neue Getränke holen und sowas und machen mit weiteren Themen weiter. Okay?
See you.
Bis gleich.
Hey, Hank.
Hey, Frank.
Einmal das Übliche, bitte.
War ein harter Tag auf der Weide, was, Hank?
Du sagst es, Frank. Zweimal quer über den Alberti-Park und nur den alten Gibson als Gesellschaft. Das holt den stärksten Mann aus dem Sattel, Frank.
Es ist kein leichtes Leben hier draußen, auf den Weidenfeldern des Sonnenbergs, Hank.
Fürwahr, Frank. Aber weißt du, was mich jeden gottverdammten Tag durchhalten lässt, Frank?
Der Traum vom Kaffeesatz, Hank.
Verdammt richtig, Frank. Einmal habe ich es offen erlebt. Leute, Musik, Kultur, Bier der Woche und diese leckeren Knusperflocken, Frank.
Ah, man sagt, es gibt dort auch Lesungen, Ausstellungen und Quizshows, Hank.
Ja, und Pen and Paper, Film- und Serienrunde, die Foto-AG oder den Brettspielerabend, Frank.
Glaubst du, es wird bald wieder öffnen, Hank?
Ich bin ein einfacher Mann, Frank. Ich glaube nicht an Schicksal, Vorhersehung oder Zufälle. Aber eines kann ich dir sagen, Frank. Wenn es offen hat, dann ist es geil.
Kaffeesatz. Wenn's mal offen hat, ist's geil. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Veranstaltungstipps und fragen Sie Ihre coolen Freunde oder Bekannten.
Da sind wir wieder zurück. Wir machen mal noch was, was wir sonst normalerweise nicht machen. Weil eigentlich springen wir von Thema zu Thema zu Thema zu Thema. Aber wir haben jetzt tatsächlich kurz in der Pause festgestellt, wir haben beim Kochen noch so einen ganz wichtigen Aspekt tatsächlich vergessen, der sich nicht sofort erschließt. Und das sind Kochsendungen.
Rach.
Rach, der Restaurantsprenger und sowas.
Jamie Oliver!
Ich wollte gerade sagen, ich steige mal kurz ein mit der Jamie Oliver-Story. Und dann können wir nochmal durchgehen, dort nochmal ergänzen und dann kommen wir erst zum nächsten Thema. Wir lockern das mal ein bisschen auf. Wir finken mal outside of the box, weißt du? Wir müssen ja nicht so im starren Statuten verhaftet sein. Auch so eine Wurstsuppe ist ja auch ständig in Bewegung, ne? Idealerweise, wenn noch was Lebendiges drin ist. Anyways, Jamie Oliver, so ein britischer Fernsehkoch, der hat natürlich seine Kochsendung gehabt und sowas, den kennt man sicherlich auch heute noch. Und der hatte irgendwann mal die Agenda, Schulessen gesund zu machen. So. Und es gab eine Sendung, da ist er ja, an die Schule gegangen. Wie alt werden die Kinder gewesen sein? So irgendwo zwischen 8 und 12, ne? So in der Richtung. Und er hat so gefragt, was esst ihr hier am liebsten? Und die waren so, ja, Chicken Nuggets. So. Was Jamie Oliver gemacht hat, ist, der hat denen quasi live gezeigt, wie Chicken Nuggets hergestellt werden. Er hat sich also quasi den ganzen restlichen Müll vom Hühnchen genommen, hat es in so eine Art Fleischwolf reingepackt, zu so einer rosafarbenen Masse verdreht, die auch überhaupt nicht mehr wie das ursprüngliche Tier aussah, ein bisschen paniert, ja. Die Kinder waren alle so, sieht ja scheiße aus und so, hat es paniert. Hat parallel so richtig geile, leckere Gemüsenuggets noch gemacht. Und dann war der finale Moment, der hatte im Prinzip so zwei große Teller vorn stehen. Links die Chicken Nuggets, die klassischen, die industriell hergestellten, rechts die geilen Gemüsenuggets und war so, und was wollt ihr denn davon essen? Und die Kinder sind unisono alle auf diese Industrie-Chicken Nuggets gestürmt. Und ich holt euch diese Szene mal in YouTube oder so hoch. Dort kann man live im TV sehen, wie jemand seine Seele zerbricht. Der Gesichtsausdruck, den Jamie Oliver da drauf hatte, du hast richtig gesehen, wie er zerbrochen ist innerlich. Fand ich spannend.
Ja, aber was hat er erwartet, ne?
Ja, irgendwie, also es ist schade, aber ja, was der Bauer nicht kennt, ne?
Seltsam, weil ich hab irgendwie Chicken Nuggets, die haben mich noch nie abgeholt. Aber da war auch irgendwie so mein prägendes, das war McDonald's-Erlebnis, war, ich habe irgendwann mal, da muss ich, keine Ahnung, vielleicht 12 gewesen sein, war ich vermutlich wegen irgendwelchen Behördenscheiß mit meiner Mutter und meinem Bruder in Prag. Und mein Bruder wollte unbedingt in Prag, wollte er Chicken McNuggets beim McDonald's holen. Das ist jetzt halt schon eine Ecke her und natürlich noch weiter in Richtung Osten. Das heißt, Qualitätsansprüche noch weiter senken. Und der hat da diese.
Auch bei Mc's, ja.
Ja, auch bei Mc's. Also okay. Die Chicken McNuggets, der hat die geholt und das war. Also ich glaube, heutzutage ist dieses Formfleisch auch nicht sonderlich geil, aber damals, also was wir da in Prag serviert haben, das war einfach so Schaum. Also das war wirklich so, das war so, so Schaum mit Hähnchen.
Bauschaum.
Ja, na, das war Bauschaum mit Hähnchengeschmack. Okay. Das, also ich hatte, ich glaube, ich habe dann erstmal so, ja, 10 Jahre, 15 Jahre gebraucht, bis ich mich irgendwann mal wieder an Chicken McNuggets getraut habe. Mhm. Ich habe dann mal so eins probiert und dachte mir so, ja, okay, es ist konsistenztechnisch besser gewesen, aber nein, danke. Also, nee, brauche ich nicht.
Okay, lass uns trotzdem nochmal zu den Kochsendungen zurückkommen. Vince hatte noch irgendwas auf der Platte auf alle Fälle.
Ja, ich bin so jahrelanger Fanboy vom perfekten Dinner auf Vox gewesen. Ich glaube, das gibt es immer noch. Also das muss jetzt seit 20 Jahren schon laufen. Und das ist halt, das Konzept ist, du hast 5 Leute, du hast eine Woche Montag bis Freitag und jeden Tag ist halt einer dran, die anderen 4 zu sich nach Hause einzuladen und so ein komplettes 3-4-Gänge-Menü dann zu zaubern mit Aperitif vorher. Du hast halt auch einen Einblick dann in den ihr Leben gehabt, wie die so wohnen, wie die so leben.
Da lästern alle übereinander so, ne?
Ja, so ist so ein bisschen Lästerei dann entstanden. Und da hast du so einen Sprecher, der so immer so ein bisschen leicht sarkastisch auch unterwegs war. Aber das war halt so leicht konsumierbare Kost und irgendwie so, ich fand es perfekt. Und das habe ich hauptsächlich während meiner Studienzeit so geguckt, wo der natürlich irgendwie ein Billo-Fraß, ich habe mir ganz oft einfach diese, wie heißen diese kleinen Teigtaschen? Ich habe es jetzt komplett vergessen.
Pelmeni?
Nee, die Tortellini. Ja, diese Tortelloni, genau. Da gibt es ja diese gefriergetrockneten Tortelloni aus dem Netto, die immer mit irgendeiner Billo-Tomatensauce. Dann sitzt du dort und beobachtest Leute halt, wie sie die übelste Anstrengung dort aufbringen, um Leute wirklich zu staunen zu lassen, ja. Und darüber reden, dass allein das Steak, was weiß ich, wie teuer war. Und du sitzt dort und schiebst immer diese Scheiße rein. Oder dann halt schön, was, Tomate Mozzarella mit so einem Billo-Baguette. Das habe ich auch fast jeden zweiten Tag gefressen. Und dann, aber das bringt für mich so die perfekte Mischung aus den beiden Themen Nostalgie und Kochen. Mhm. Also einfach sich so was Einfaches machen und dann Leuten dabei zugucken, wie sie sich richtig abmühen, dort das feinste Menü dort zu zaubern. Mhm.
Also ich hätte da gleich mal eine Frage an euch. Was wäre denn, wenn ihr jetzt einen Promi-Dinner fürs Kaffeesatz machen würdet, was wäre denn euer Drei-Gänge-Menü?
Drei-Gänge?
Stefan, fang mal an.
Warte mal, Drei-Gänge besteht doch aus einer Suppe, einem Hauptgericht und einer Nachspeise, oder?
Sozusagen.
Jesus Christ, das ist eine harte Frage.
Also ich finde für Kaffeesatz irgendwas Indisches. Du fängst mit einer indischen Suppe an.
Wieso irgendwas Indisches?
Weil wir haben ziemlich viele Veganer und indische Küche ist von sich aus fast sehr, sehr einfach vegan zu machen oder sowieso schon vegan.
Ja.
Also da würde ich indisch gehen, nimmst eine, keine Ahnung, Linsensuppe kannst du garantiert als Vorspeise machen.
Mhm.
Als Hauptgericht machst du irgendeinen Curry, idealerweise jetzt keinen Linsencurry, aber sowas wie Palak Paneer wäre jetzt zwar nicht vegan, aber vegetarisch immerhin.
Mhm. Mit diesem frittierten Käse?
Nein, den
also Käse ist generell, nicht frittiert.
Aber oder machst du ein Alu Gobi so mit, genau. Mit Blumenkohl ist das. Ja.
Ja, zum Beispiel. Oder suchst dir irgendeinen Curry aus und dann...
Ja, zum Nachtisch das Bier der Woche dann einfach. Also so 5 bis 10 Flaschen.
Ja, was wäre der Nachtisch?
Als Nachtisch, also wenn du, was weiß nicht, ob es für alle als Nachtisch durchgeht, aber was es teilweise gibt in der indischen Küche, sind Flatbreads, die man dann mit Nüssen und Rosinen füllt.
Mhm.
Wird mir jetzt natürlich die Rosinenhasser überhaupt nicht abholen, aber es schmeckt...
Kann ja Sultanin auch nehmen, das ist ja okay.
Sicher. Erzähl das den Rosinenhassern.
Aber das ist doch geil, dann im Prinzip das, was Dan sagt, weil mein Vorschlag wäre gewesen, typisch Kaffeesatz wäre, ich schütte 2-3 Bier zusammen und mache das in der Mikrowelle warm, das wäre die Vorsuppe, das Hauptgericht wären Kartoffelspalten und als Nachtisch gäbe es halt Assi-Snickers. Also,
das wollte ich gerade sagen, ja.
Also hier Knusperflocken mit Erdnüssen gemischt, genau. Ja, nee, ich hätte da... Müsste ich wirklich drüber nachdenken, müsste ich was, also da würde ich dann Arbeit reinstecken, indem ich es auch abrunde und drüber nachdenke. Da kann ich spontan nicht drauf antworten. Deswegen nehme ich das, was Dan sagt.
Gut, das war ich mehr scherzhaft gemeint, weil mein Vorschlag wäre als Vorspeise Käsespieße, als Hauptgang
als Suppe.
Gebratenes Brot mit veganem Wurstsalat.
Ja.
Und als Dessert. Stracciatella-Quark.
Okay.
Aus dem Eimer. Diese riesen Stracciatella-Quark. Ja, genau.
Ja.
Das ist super. Aber was ist denn für euch das perfekteste Dessert?
Perfektes
ja.
Dessert?
Was esst ihr? Also muss ja nicht selber zubereitet sein, wenn ihr im Restaurant seid oder so. Auf was für eine Art von Dessert steht ihr? Weil da...
Oh, ich weiß das.
Da spalten sich nämlich so die Meinungen sehr weit auseinander.
Letzte Fritter.
Was ist das?
Frittierte Milch.
Okay, das klingt seltsam.
Spanisches Dessert ist Kondensmilch mit Zucker gefüllt.
Ah, okay.
Und die wird einfach dann in Fett gehalten, in Öl gehalten. Und die wird außen knusprig und ist innen noch weich und zart und hat so einen cremigen, weichen Geschmack.
Aber löst das? Letzte
Fritter ist großartig.
Das klingt wie was dir direkt die Zähne beim Trinken auflöst. So, also.
Wahrscheinlich ja.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob daran meine Zartbrühe liegen.
Perfekter Nachtisch. Ich weiß nicht, ich bin tatsächlich ganz großer Fan von so, naja, also nicht so dichten Kuchengeschichten, aber du kriegst ja bei verschiedenen Lieferdiensten, kannst du irgendwie so Cheesecake mitbestellen in so kleinen Portionen oder von mir aus ein Brownie oder sowas. Das ist grundsätzlich ganz geil. Ich bin gar nicht so ein Obst-Nachtisch-Fan, so ein Riesen. Geht auch klar, ja. Aber irgend so was Kuchenartiges, glaube ich, wäre so mein Pick. Wo ich mich jetzt nicht festlegen könnte, doch, ja, Bienenstich, bester Kuchen. So, keine Ahnung, ob es immer passt, aber irgendwas Kuchenartiges wäre es bei mir, ja.
Also ich bin eigentlich gar nicht so der Nachtischmensch, aber wenn, dann muss es irgendwas schon sehr Leichtes, idealerweise Fluffiges sein. Also ich mag in der Theorie Tiramisu, in der Praxis mag ich es von den meisten Leuten zubereitet nicht, weil die nehmen dann tonnenweise Mascarpone und da nehme ich einen Löffel von und dann legt sich das in meinem Magen wie ein Ziegel und dann war es das mit dem Genuss. Mhm. Also irgendwie so ein sehr fluffiges Tiramisu, was auch bitte nicht so teuflisch süß ist, das würde ich sagen, geht da sehr nah dran.
War es eine Quizfrage? Hast du eine Auflösung, Vince? Oder hast du...
Nö, ich habe natürlich eine persönliche Präferenz. Hm. Genau das Gegenteil von Dan, weil mein Dessertmagen ist sehr ausgeprägt. Mhm. Und da geht immer noch was rein. Und ich mag solche mascarponischen, sahnigen Sachen. Mhm. Bin ich Fan von. Und ich bin immer ein Riesenfreund von einem Apfelstrudel. Schön mit Vanilleeis. Kann man natürlich auch, wenn es geil gemacht ist. Auf dem Brühl gibt es einen geilen. Dort, wo früher Grundmanns drin war, gleich ganz vorne auf dem Brühl, da ist jetzt so ein Café drin. Mhm. Geht da mal rein, die haben so eine richtig geile, wie so eine Apfelstrudel-Bowl und auch sehr gute selbstgemachte Kuchen. Also eine Alternative zum Dreamers Café auf dem Brühl, obwohl das natürlich auch sehr gut ist.
Ja, ansonsten Verdauungswürzfleisch.
Auf jeden Fall. Ja, als Vor- und Nachspeise.
Nee,
ja.
Also,
schönes Ragu-Feng.
Das muss mir doch nicht damit vorhalten, dass ich Würzfleisch am Anfang essen soll. Schönes Verdauungswürzfleisch hinterher, ja. Wenn ich mit meinem Bruder irgendwo bei so einem Familienfeier bin. Und da gibt es Würzfleisch, dann hauen wir uns immer noch ein Verdauungswürzfleisch rein. Da gucken uns zwar irgendwie alle ganz erschrocken an, aber ich esse, also wir haben den Luxus, essen zu können, was wir Bock haben. Also gib
mit. Mit schön Worcestersoße? Worcestershire?
Worcestershire?
Ja? Worcester.
Worcester. Ja, wie auch immer. Natürlich. Ja. Michi.
Ich möchte damit als Bessie kurz sagen: Ragoufin ist ein osteuropäisches Gericht, was nicht das ist, was ihr denkt. Weil ich dachte, es wäre irgendwie sowas ist wie Ratatouille, so dachte ich ursprünglich, dass es sowas in der Richtung wäre. Das davon ist es so weit entfernt wie die Erde zum Mond ungefähr. Und es war ein furchtbarer Albtraum, dieses Zeug jemals gegessen zu haben. Es ist meiner Meinung nach das Ekelhafteste, was der Osten jemals zu Darbietung gebracht hat. Und ich hasse es mit sämtlicher Faser meines Seins.
Also das, was an der Dose so... Was im Osten auch Ragout
ist. Nee, ich hab ja schon das angeblich Gute auf der Arbeit gegessen. Mhm. Und. Also, meine Arbeitskollegen sagen, das ist gut. Mhm. Ich find's ekelhaft. Ich find's wirklich absolut ekelhaft. Es ist für mich einfach nur. Es ist ein Haufen Fett, der irgendwie mit annähernd Geschmack gefüllt ist. Das ist. Ah, oh, es ist für mich das absolute Grusel.
Ich will sofort eine Portion mit so einer dreieckigen Scheibe eine Minute getoastetes Toast.
Naja, es gibt ja verschiedene Varianten davon. Ich habe das auch schon in so einer, diese Tortenform, diese Mini-Törtchenform, sowas in der Richtung. Das ist ein bisschen anderer Teig und so, das habe ich auch schon gesehen. Safe immer mit Käse überbacken, das ist wichtig.
Mit Königspastete. In der Königspastete, das essen wir immer zu Weihnachten.
Genau das, ja.
Ja. Und dann kann es auch mal das Kalbsragoufeng sein.
Genau.
Ja,
das wollte ich nämlich die ganze Zeit sagen. Die richtige ostdeutsche Aussprache ist nicht Ragoufeng, wie man glauben würde, sondern Ragoufeng.
Ragoufeng, ja.
Genau.
Ja, aber ich bin also
wie bei Feng Shui.
Ich bin halt ein dummer Wessi, deswegen
habe ich das alles gedacht. Alles gut. Es legt sich im Magen zurecht.
Und dafür verachten wir dich.
Zurecht.
Zurecht.
Ja, so verschieden sind die Geschmäcker. Okay.
Würde ich sagen, Feng unter dieses Thema.
Ziehen ein Ragu-Feng unter das Thema. Ziehen das nächste.
Und, ach nee, ich muss ja noch ein bisschen. Ich habe jetzt meine Hand hier schon Schüssel drin gehabt. Und ich werde aber noch ein bisschen. So. Genau, Bundeswehr-Zivildienst wäre unser Thema.
Mhm. Ja, wir haben jetzt so 50%, die das überhaupt in dem Sinne mitgemacht haben. Das heißt, vielleicht wird es ein kürzeres Thema. Aber ihr müsst mich bremsen in dem Fall. Ich kann so viel spoilern, dass ich Bundeswehr gemacht habe. Ich verteidige euch hier. Und da gibt es eine Menge witziger Geschichten.
Du bist sozusagen auch Reservist jetzt.
Bin ich das?
Oder wie läuft das dann? Oder muss man sich dazu verpflichten? Wie ist das eigentlich genau?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es gibt natürlich den alten Spruch von allen Wehrdienstleistenden, die sagen, wenn Krieg ausbricht, fehlen 3 Soldaten, nämlich ich und die 2 Feldjäger, die mich suchen. Das ist quasi sowas wie die Militärpolizei. Aber ich mach mal so, ich guck mal kurz auf die Uhr, dass wir das vielleicht als kurzes Zwischenintermezzo mal nehmen und vielleicht fängst du mal kurz an, Vince. Oder jemand anderes von euch. Und ich schiebe mich mal ganz ans Ende. Ansonsten, weil Bundeswehr, immer wenn die Bundis loslabern, dann machen die jetzt 3 Stunden. Und ich will jetzt so eine Zeitbegrenzung hinten ran haben dafür.
Also ich kann kurz sagen, wie ich um die ganze Geschichte herumgekommen bin. Mhm. Ich war Schüler in meinem Abiturjahrgang und wurde noch gemustert. Also noch klassisch Pflicht zur Bundeswehr zu gehen. Damals habe ich entschieden, gehst du hin, bist du ehrlich, sagst du, was du bist, sagst du, wie du denkst, sagst du, wie du dich fühlst und so weiter und was du von der ganzen Sache hältst. Und wenn es klappt, dann wirst du da Techniker und wenn du einen Panzer bei der Bundeswehr reparieren kannst, dann kannst du alles reparieren.
Okay, also du bist dorthin, warst ehrlich und die haben dich nicht genommen.
Ja, das ist die kurze Geschichte. Die lange Geschichte ist, ich war damals stark koffeinsüchtig und habe 3 starke Kaffee vorher getrunken und bei der Musterung meinten sie dann, Herr Vogt, bewegen Sie sich doch bitte mal möglichst schnell zum Arzt. Sie haben verdammt hohen Bluthochdruck und
sollten... Hat ja der Arzt dort gesagt. Gehen Sie zu dem richtigen Arzt, bitte. Ich kann nichts mehr für Sie tun.
Genau. Okay. Und dann habe ich halt Mechatroniker so in der Zivilgesellschaft gelernt. Das war, glaube ich, besser.
Okay. Kannst du was beitragen, Dan, so generell? Bist du drumherum gekommen?
Ich bin auf eine sehr triviale Weise drumherum gekommen. Ich bin das, was die NPD früher als kriminellen Ausländer bezeichnet hat. Ja, und da hat dann irgendwie der deutsche Staat sich nie gedacht, dass ich irgendeine Sorte Interesse daran hätte, den Staat mit der Waffe zu verteidigen, wo sie auch recht hatten. Mhm. Da hätte jetzt die Tschechische Republik auch, der hätte da vielleicht andere Ansichten zu, aber ich nicht. Mhm. Aber das war in dem Augenblick egal und Tschechien hatte damals, als ich hätte im wehrpflichtigen Alter gewesen wäre, hatte zum Glück schon eine professionelle Armee. Ich hatte allerdings für diesen Fall einen Plan B. Hätte es irgendwie eine Sorte Wehrdienst gegeben, wäre in Tschechien nie zur Schule gegangen. Und ja, beweis mir mal, dass ich die Sprache spreche.
Ah, okay, so kannst du ausweichen.
Ja, das wäre Plan B gewesen. Und ja, in Deutschland, also ich hab dann auch deswegen auch nicht in dem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, weil ich mir gedacht habe, nimmst du die an und dann kommen die gleich mit blöden Gedanken, wie so, ja hier, hast eine Knarre, könntest du mal üben, falls irgendwer vorbeikommt da mal.
Ja, aber sag mal, verjährt das oder sind das gegebenenfalls
strafrechtlich relevante Themen?
Was verjährt?
Naja, also könnten die dich jetzt, wenn die tschechische Armee jetzt das hört hier, könnten die dich nachträglich noch reinziehen?
Naja, dafür müssten sie A, kompetent sein. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass sich das jemals ändern wird. Es ist außerdem immer noch eine professionelle Armee.
Ah ja, stimmt. Okay.
Und noch dazu haben die ja sowieso kein Geld. Also ich meine, die Bundeswehr ist ja schon pleite und die tschechische Armee ist da nicht besser. Den
Hey, Sondervermögen. Also jetzt geht's erst richtig los.
Okay. Willst du, Vince, oder soll ich mich vorne randrängeln? Wie willst du es haben?
Ich schaue jetzt mal fix raus. Ich war der Zivildienstleistende hier. Habe sogar noch ein FÖJ später nach drangehangen. Ja, ich war einer letzten Jahrgänge, die klassisch gemustert wurden, aber auch zu einer Zeit, wo die kaum eingezogen haben. Also ich bin aus irgendeinem Grund und zu meiner eigenen Verwunderung T2 gemustert worden. Man hat mir noch ordentlich in die Eier gefasst und da war alles okay. Mhm.
Also T2 ist so ein bisschen generell verwendungsfähig mit 2-3 Einschränkungen so in der Regel, ne?
Ja, da hast du halt irgendwie Zimmerlein.
Du kannst nicht Fallschirmspringer werden oder so.
Nee, es kommt ganz drauf an, weil ich bin nämlich zum Beispiel auch T2 gemustert. Das liegt einfach an irgendwelchen Füllungen in den Zähnen und da kannst du halt zum Beispiel nicht Kampftaucher werden und noch irgendwas Zweites war's.
Also gut, ich bin T4.
Naja, ich mein bloß, also...
Ich habe dann aber auch noch so einen schönen Brief aufgesetzt, wie man das halt so gemacht hat, um zu verweigern. Habe denen was von meinem Opa erzählt, der im Zweiten Weltkrieg das Bein verloren hat.
Ach, da musste man sich schon anstrengen. Also man kann nicht einfach bloß sagen, nö, hab ich keinen Bock, sondern
man muss... Nö, man musste auch schon vielleicht noch eine Story dazu haben und ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Ja. Auf jeden Fall hat es ohne größere Anstrengung geklappt. Und ich bin dann, in Weimar habe ich ja damals gelebt, habe ich für die Klassikstiftung gearbeitet. Aber das klingt jetzt irgendwie so, als hätte ich irgendwie viel mit Kultur zu tun gehabt oder sowas. Nee. Die haben nämlich auch die Parks betreut, wie den Ilmpark und so. Und ich habe dann einen Park außerhalb von Weimar einfach so eine Art, ich war so ein Parkpfleger im Prinzip.
Okay.
Hab dann auch so einen Kettensägenführerschein und einen Freischneiderführerschein gemacht. Freischneider finde ich halt noch eines der geilsten Geräte. Ich habe das gerne gemacht, dort auf dem Hang zu stehen, irgendwelche Pflanzen wegzuschreddern. Frühs bin ich immer so mit so einem kleinen Tuk-Tuk, zwar wirklich nur so ein motorisierter Lenker, mit einem Hänger hinten, erstmal eine Stunde durch den Park und habe den Müll entleert. So. Das war schon mega geil, aber ich musste halt sehr früh raus. Ich bin dort irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Fahrrad immer erstmal dann außerhalb zum Park gefahren. Mhm. Im Winter dann vielleicht auch mal mit dem Bus. Und das war irgendwie schon eine tiefenentspannte Arbeit, aber auch mit so einem typischen Arbeitervolk. Also ich war dann im Tiefurter Schloss, dort hatten die unten, also oder ja, ich glaube, das hieß Schloss, war so eine kleine Schlossanlage im Park. Mhm. Und da hatten die ihre Aufenthaltsräumlichkeiten unten, wo man dann auch Frühstück gegessen hat und so. Aber es war so typisches Arbeitervolk, die halt auch so eine übelst chauvinistische Schnauze hatten. Mhm. Und man musste schon einiges an dummen Sprüchen über sich ergehen lassen. Auch gerade die Mitarbeiter so weiblichen Geschlechts. Aber alles in allem war es eine entspannte Tätigkeit und ja, und ich bin der Bundeswehr irgendwie entkommen. Vielleicht hätte es mir so rückblickend gesehen, manche haben das ja einfach gemacht, um sich selber ein bisschen fürs Leben abzuhärten oder irgendwie so mal ein bisschen den Ernst des Lebens gleich zu spüren. Ich meine, Stefan, du kannst dann gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie gut das geglückt ist. Hätte mir vielleicht auch ganz gut getan. Aber am Ende bereue ich es auch nicht, dass ich den Weg gegangen bin.
Würdest du, ich greife das schon mal vor, würdest du sagen, das war für dich trotzdem irgendwie prägend, um so ein bisschen deinen Dienst am Staat geleistet zu haben? Also, keine Ahnung, ist das irgendwie was, wo du sagst, sollte man generell machen, wenn man kann? Oder war das für dich prägend oder war das so einfach bloß, okay, jetzt bin ich halt mal ein Jahr hier arbeiten?
Nee, ich fand es schon ganz gut, von der Schule kommend, dann irgendwie mal in so ein normal, es ist ja im Prinzip ein ganz normaler 40-Stunden-Arbeitstag, nur dass du scheiße bezahlt wirst. Mhm. So, also es war okay, ne? Wenn du vielleicht noch bei den Eltern wohnst und so, dann ist der Sold schon in Ordnung, ne? Mhm. Aber um dafür mal ein Gespür zu kriegen, ist das nicht schlecht. Aber ich glaube, dass das FÖJ, das FSJ, also diese freiwilligen Jahre, ersetzen das ganz gut, auch wenn es nicht Pflicht ist. Mhm. Aber das nehmen ja genug Jugendliche auch wahr, wenn es nur zur Überbrückung ist oder Wartesemester oder sowas.
Ja.
Wie gesagt, ich habe ja später noch ein FÖJ dann nachgeschoben. Da hast du halt noch so Seminare dann dabei und kannst auch noch ein paar Wissenslücken dann stopfen und dich in dem jeweiligen Gebiet weiterbilden. Mhm. Das ist schon alles nicht verkehrt. Aber ich denke, dass es halt auch Menschen gibt, irgendwie, die da straighter unterwegs sind, die eine klare Vorstellung haben und die muss man dann auch nicht mit so einem Pflichtzivildienst ausbremsen. Mhm. Aber für die Gesellschaft ist es schon nicht verkehrt.
Mhm. Michi hat noch irgendwas einzuwerfen?
Also ich würde gerne sagen, auch wenn ich halt keinen Zivildienst gemacht habe und auch keinen Bundeswehrdienst gemacht habe, weil ich halt ausgemustert wurde, ich finde es grundlegend eigentlich eine schöne Idee, das zu machen, dass du erstmal ein bisschen was machst, um erstmal ein bisschen arbeiten, in Anführungszeichen, um die alte Parole rauszuziehen, erstmal Ärsche wischen, um zu wissen, wie das Leben aussieht. So blöd das klingt, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe da damals direkt nach dem Abitur, habe ich halt direkt gefunden, was ich machen will. Aber ich hatte auch verdammt viel Glück, dass der erste Job, den ich versucht habe, genau mein Job war. Das war damals der Mechatroniker. Und das Glück haben nicht alle gehabt. Das haben viele nicht gehabt. Viele haben noch in ihre 30er, 40er das Problem, dass sie einen Job machen, von dem sie nicht wissen, ist es denn mein Job? Ist es ein guter Job? Macht es mir Spaß? Da ist auch ein FSJ, wo du erstmal noch die Möglichkeit hast, ein bisschen zu überlegen, wo deine Zukunft hingehen soll und erstmal überleben kannst. Doch eigentlich doch ganz positiv, glaube ich.
Hm. Ich greife da mal rein. Ich stelle mir mal so einen Wecker daneben. Ich versuche mal unter 5 Minuten zu bleiben, weil sowas wäre, wenn jetzt hier mindestens 2 Bundis oder Ex-Bundis am Tisch sitzen würden, dann wäre das jetzt der Rest des Casts, by the way, weil du halt endlos Geschichten rausholen kannst. Deswegen versuche ich mich künstlich zu begrenzen. Tatsächlich, ich hatte ein bisschen das Glück, dass mich die Bundeswehr zu einer Zeit eingezogen hat, da hing ich in der Luft. Also ich bin 2004 eingezogen worden, also ganz normal zum Wehrdienst halt, das war damals noch so, wurde gemustert, ich bin mit blauen Haaren zur Musterung gegangen, das hat jetzt aber nichts so wirklich was ausgemacht. Hab dort dummerweise eigentlich...
Sonst wärst du T1 gewesen.
Hab dort dummerweise auch alle Tests nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, so einen inneren Leistungsanspruch einfach. T2 gemustert, das heißt, ich habe so ein, zwei Einschränkungen, was ich nicht machen darf. Dann bin ich nach Oberviechtach gekommen. Also Weiden ist das nächstgrößere in der Oberpfalz, was auf der Landkarte auftaucht.
Aha.
So eine Grenzlandkaserne, auch nahe der tschechischen Grenze. Und das sind Panzergrenadiere. Das sind ja mobile Truppen, die Rennen mit so einem, also Gefechtsfeldtaxi haben wir das dann genannt. Das ist ein Schützenpanzer, da passen 6 Leute drauf. Die fährst du irgendwo hin, die krabbeln raus und ballern. Michi hat eine Zwischenfrage.
Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist Panzergrenadier.
Ich habe diesen Spruch nie verstanden. Also wir haben auch so, es gibt doch ungefähr 12.000 andere Sprüche. Also der, die schreien ja alle ihre Mottos und sowas draußen. Ne? So, keine Ahnung, ansetzen, feuern oder so eine Scheiße. Panzergrenadiere haben dran, drauf, drüber. Das ist eigentlich auch genauso ein unsinniger Spruch. Anyways, ich war mit meiner Lehre fertig und habe so meinen Einberufungsbescheid gekriegt. Und da stand so, okay, in 2 Monaten geht's los. Damit bin ich zum Arbeitsamt, habe denen gesagt, also pass auf, ich bin jetzt mit der Lehre fertig. Ich hänge jetzt in der Luft. Aber sind wir mal ehrlich, wollen wir uns jetzt beide anstrengen und für die 2 Monate noch irgendwas suchen? Und die haben gesagt, nee, mach mal. Also habe ich schön zu Hause abgepimmelt, Computerspiele gespielt und mich fett gefressen. Da bin ich zum Bund.
Perfekte Training.
Killerspiele hoffentlich.
Ja, ja. Da bin ich zum Bund. Ja, genau. Ich habe viel Counter-Strike, um schon mal schießen zu können und so. Und da kommst du erstmal in eine Grundausbildung. Und die haben sich dort viel tatsächlich auch so von Full Metal Jacket und diesen amerikanischen Bootcamps halt abgeguckt, so klischee-mäßig. Also du kommst dort an und wirst erstmal permanent angeschrien. Ne? Wir wurden geweckt am nächsten Tag um, ich glaube, 5 Uhr morgens, ich weiß es nicht mehr, indem jemand so einen Blecheimer über den Gang getreten hat und gebrüllt hat, erster Zug, aufstehen! Und du weißt nicht, was los ist. Du übst halt in Reihe und Glied stehen, du übst deine Klamotten richtig anzuziehen, du übst endlos dein Gewehr zu zerlegen und zusammenzusetzen. Ich kann das mittlerweile immer noch. Also ich könnte im Schlaf, du hast diese Grundausbildung, da lernst du quasi eigenständig zu überleben im Feld. Da gehört halt auch so ein bisschen Wartung deiner Waffe mit dazu. Und wir haben das so fucking oft gemacht. Und die Endprüfung besteht daraus, dass du so ein Tour hast, da kannst du nicht runter gucken und da liegt eine Pistole, ein normales Gewehr und ein Maschinengewehr drunter, komplett zerlegt. Und du musst das halt blind zusammensetzen. Und ich könnte das heute noch. Maschinengewehr ist ein bisschen komplizierter, weil es mehr Teile hat, aber der Rest kriege ich heute noch im Schlaf hin. Nach den 3 Monaten hört dieses Gebrüll auf, du kommst in deine Spezialverwendung und in unserem Fall gab es halt 3 Möglichkeiten, entweder du wirst Panzerfahrer oder du wirst Richtschütze auf dem Panzer, das ist der Typ, der drin sitzt und die Kanone bedient, oder du wirst halt Kanonenfutter, also irgendein Teil von den 6 Dudes, die hinten drauf sitzen und rausgeschickt werden. Mich hat irgendein Ausbilder gefragt, was willst du denn machen? Ich habe gesagt, naja, ich sehe mich jetzt nicht so als der Typ, der durchs Feld rennt. Er hat mir gesagt, nee, halte ich dich auch für zu intelligent für. Ich sagte dann, ich würde gerne Richtschütze machen. So, weil zu dem Zeitpunkt hast du bloß Fahrer werden können, wenn du schon B-Führerschein hattest. Hatte ich nicht. Also bin ich Richtschütze geworden, auf dem Schützenpanzer Marder damals noch.
Immer noch?
Nee, die heißen, glaube ich, inzwischen, also die haben irgendwas Neues, Puma oder so heißen die Dinger. Ich weiß es gerade nicht. Also Marder gibt es nicht mehr, kannst du knicken. Dort machst du nochmal 3 Monate Spezialverwendung, also beziehungsweise Verwendung in, was du halt dort machst. Und die restlichen 3 Monate sind normalerweise abpimmeln. Dann machst du noch ein paar Übungen, schießt für 2 Euro pro Schuss G36 Steuergelder in die Landschaft. 30 Schuss passen, by the way, rein. 30 Mann sind in so einem Zug. 4 Züge hat so eine Kompanie. 4 Kompanien rücken aus für so eine Übung. Und dann sind wir 3 Tage, von denen
das
wir 12 Stunden...
Das waren zu viele Zahlen. Das kann ich jetzt nicht im Kopf zusammen multiplizieren. Aber die Zahl ist groß.
Ja, genau. Ne?
Sondervermögen.
Das ist übrigens nur das Gewehr. Ne?
Ja, klar.
Panzergrenadiere haben ein breites Waffenspektrum. Ne? Da kommen Panzerfäuste dazu. Da kommt der Panzer. Da kommt das MG. Da kommt Milan. Das ist so ein Panzerabwehrsystem. Granatpistole, schieß mich tot. Werner eine Artillerie dabei, so eine kleine, alles, also richtig schön Geld in die Heide schießen. Und bei uns war es dann so, dass nach den 6 Monaten, also nachdem ich dann Panzergrenadier und Richtschütze war, kamen die an, haben uns alle schön in den Unterrichtssaal versammelt und haben gesagt, also passt auf, wir haben da so einen NATO-Auftrag, das nennt sich NATO Response Force. Das ist quasi so eine Schnelleingreiftruppe der NATO, wenn es jetzt von mir aus in Land XY hart am Brennen ist und die NATO sagt, da müssen wir intervenieren, dann schmeißen die Fallschirmtruppen dort ab. Die müssen aber von irgendwo gesteuert werden, sonst sind die bloß im Kreis. Das macht einen Gefechtsstand aus halt irgendwelchen Generälen, sage ich jetzt mal. Und dieser Gefechtsstand muss bewacht werden. Der hat einen inneren Kreis aus Leuten, die total wertvoll sind und Eliten. Und dann gibt es einen äußeren Kreis, der dafür da ist, angeschossen zu werden, den inneren Kreis zu fahren. Der seid ihr. Das haben die so nicht ausgedrückt, aber die haben's, das hat sich so im Laufe...
Das war ersichtlich.
Das war dann irgendwann ersichtlich. Und wir haben ganz selten... letztlich haben die gesagt, bleibt noch ein paar Monate hier, das ist ein halbes Jahr oder so, kriegt mehr Geld... Uns wird aber wahrscheinlich nicht passieren, dass wir zum Einsatz kommen. Und wir söldnermäßig, wie wir dann drauf waren, haben gesagt, ja klar, wir kennen das ja hier schon, haben unterschrieben. Also war ich insgesamt dann freiwillig Wehrdienstleistend 17 Monate. Bin zum Glück nie in den Einsatz gegangen. Ganz kurz stand mal Sudan auf dem Plan. Dann habe ich mir angeguckt, was im Sudan so los ist und dachte, ach du Scheiße. und ich sag mal, ich würde, weil ich schon die 5 Minuten schon geknackt habe und bloß durch meine Ausbildung durch bin, ich würde nochmal irgendwie 2 Aspekte nennen, die dann im Alltag stattfinden und einfach nochmal so ein Fazit, was ich dich auch gefragt habe, ob das irgendwie
prägend bildet. Das hätte ich auch gerne gewusst, genau.
Sag mal, der Alltag selber setzt sich dann sehr viel aus Waffenputzen zusammen, das machst du ständig, aus sehr viel Panzerputzen dann noch in meinem Fall und zwischendrin kommen Übungen. Die waren in meiner Grundausbildung, waren die noch Blauland, was wir waren, gegen Rotland, was offenkundig Russland war. Und dann war Tarnen im Wald und im Wald kämpfen und in dem NATO-Auftrag haben wir dann Übungen gemacht, wie Checkpoints betreiben und mit den Locals sprechen, ohne sie zu erschießen. Und im Zweifelsfall mal einen Schnaps mit denen zu trinken oder sowas. Also alles ultra klischee-mäßig, ne? Aber wir waren auch in so einem Übergangsding irgendwo drin. Und es kommt extrem viel Langeweile auf beim Bund. So, du stehst 7 Uhr morgens auf, das ist gesetzt. Du hast 16 Uhr Feierabend, das ist gesetzt. Und am Freitag kannst du 13 Uhr nach Hause fahren. Ist auch völlig egal, ob du eine Stunde eher aufstehen würdest und deine Bude blitzblank putzen. Die schütten dir dann deinen Spind aus und dann räumst du nochmal neu ein, dass du auch wirklich erst 13 Uhr wegkommst. Du musst die Zeit irgendwie überbrücken. Und was wir dort viel gemacht haben, war, das nennt sich GVD-Verarsche. Das kann man sich auch angewöhnen. Beim Bund gibt es für alles mögliche Abkürzungen. Man ist auch in seiner eigenen Sprache drin. Der GVD und der UVD sind der Gefreite und der Unteroffizier vom Dienst. Du hast in jedem Kaserngebäude unten so eine Art Portier drinne, so eine große Glasscheibe, da sitzt ein Typ dahinter und jeder, der da reinkommt und nicht offensichtlich zur Kompanie gehört, wird halt gefragt, was machst du hier, wo willst du hin? So, und dann werden die weitergeleitet. Nimmst Anrufe entgegen, machst nachts ein paar Kontrollgänge und Munitionsbunker und so eine Scheiße. Wir haben regelmäßig entweder dort oder bei der Wache angerufen und die verarscht. Also wir haben bei unserem Portier unten sozusagen, unserem Kompanie intern, der ja auch durch uns Mannschaften gestellt wurde, angerufen und haben gesagt, ey, heute ist ein warmer Sommertag, sind irgendwie 30 Grad draußen. Die Hundestaffel von Oberviehstach, das ist ein, googelt das mal, das ist so ein scheiß kleines Dorf. Die haben vielleicht gefühlt 60 Polizisten und das war's. Die Hundestaffel von Oberviehstach kommt heute in die Kaserne zu Besuch, die machen Übungen. Und bei dem Wetter müssen die Hunde was trinken. Geh jetzt mal los, sammel mal aus all den Putzspinden die Eimer ein, füll die mit Wasser und stell die vor die Kompanie. So, entsprechend rennt der dann los, wenn der den Scam nicht entdeckt, füllt 60 Eimer mit Wasser, stellt die vor die Kompanie, trifft auf den Hauptmann. Der Hauptmann brüllt ihn an, was die Scheiße soll, er erklärt es ihm. Der Hauptmann brüllt ihn an, dass er sich nicht so verarschen lassen soll und dann räumt er die 60 Eimer zurück. Oh Gott. Ne? Mich selber haben sie erwischt, wo es hieß, das sind gerade, war so Feierabend und alle rennen zu ihren Autos und ich wurde angerufen vom Stabsarzt unten aus dem Sanitärbereich, Sanitätsbereich.
Deutsche Versprecher?
Ja, ja. Der so, also angeblicher Stabsarzt, der so meinte, guck mal, ob der Feldwebel so und so noch da ist, der muss nochmal vorbeikommen wegen seiner Schluckimpfung. Und ich bin halt losgerannt und hab gesagt, sie kriegen ihre Schluckimpfung doch. Also da wurde halt so 2 Tropfen auf ein Stück Zucker für Kinder und sowas, dass sie die Spritze nie machen muss. Ja. Genau. So ein Kram kam auch bei der Wache und sowas halt mit dran. Das ist so dann der Großteil. Also ich sag mal, ich habe dann mich entschlossen, nicht länger als die 17 Monate zu bleiben, weil du höhlst irgendwann mental aus, sag ich mal. Ich bin als Hauptgefreiter raus. Da bist du schon ein paar Monate da. Alles, was da drüber kommt, du kommst halt nicht weiter. Wenn du dann nicht anfängst, eine Laufbahn zu machen, machst du jeden Tag dieselbe Scheiße und dummst irgendwie innerlich aus.
Hast du irgendwann mal überlegt, du bleibst und machst Offizierlaufbahn oder irgend sowas? Nee. Kam das mal in ihren Gedanken?
Nee. Weil irgendwann merkst du relativ schnell, wirklich, ich glaube so nach 9 Monaten merkst du so, hier geht's nicht weiter. Und dann musst du dich entscheiden, ob du Bock hast, ob du es noch länger machst. Ein paar von uns sind auch Soldaten auf Zeit geblieben. Die sind dann wirklich die 5 Jahre oder was das ist geblieben. Ich selber hatte dann keinen Bock mehr. Ich wollte dann dort raus. Du siehst halt jeden Tag dieselben Fressen. Du liegst da auch mit 6 Leuten auf dem Zimmer. Ne? Wenn da einer schnarcht, irgendwann hast du, kriegst du Mordgedanken, Lagerkoller und alles. Nee, du musstest irgendwann dort raus. Michi hatte noch eine Frage und dann, glaube ich, komme ich zum Fazit.
Nee, keine Frage. Ich wollte nur sagen, ich kenne Ähnliches mit den Verarschen aus der Ausbildung. Bei mir war es damals, ich war in einer Mechatroniker-Ausbildung, ich war jung, unbeholfen, weil ich, mein Vater ist Koch und Bäcker und die anderen hatten irgendwelche Elektromeister als Väter. Und da hat mich ein Kumpel losgeschickt, ein Kollege losgeschickt und meinte, besorg mir mal einen Rechteckbohrer. Ich bin zum zu Metallweißer, habe ich gesagt, ich brauche einen Rechteckbohrer, weil ich ihm helfen wollte, weil er gerade furchtbar im Stress stand. Ich habe gesagt, das ist verarschen lassen. Aber, sag ihn, gibt's, aber es wird zu teuer, haben wir nicht.
Ja, ja. Wir haben sowas gehabt mit Knackpulver für den Drehmomentschlüssel. Wir haben sowas gehabt mit, es gibt einen Begriff in der Bundeswehr, das ist der Verfügungsraum. Das heißt, wenn du in den Wald gehst und Zelte dort aufstellst und irgendwo eine Stellung aufbaust und so, das ist der Verfügungsraum, in dem du dich ausbreitest. Wir hatten in dem GVD Zimmer so einen Schlüssel hängt, irgendeinen Spinnschlüssel, einen alten oder sowas. Und es gibt so einen Bartschlüssel, so einen Zimmerschlüssel, ganz alten. Und da hing ein Schild dran, Verfügungsraum. Falls da mal jemand fragt, die waren schon auf Verarschen entsprechend eingestellt. Also solche Dinger haben wir massenhaft gehabt. Und ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, ich will kurz aufhören, aber einfach, um mal die Dimension klar zu machen, was ich meinte mit, du machst jeden Tag dasselbe und gehst auch nicht eher. Waffenreinigen. 90% von Bundeswehr ist Waffenreinigen. Und wir haben dann, weiß ich nicht, jeden Dienstag und jeden Donnerstag unser G36, unser Standardgewehr aus der Waffenkammer geholt. Jeder hat halt eine Nummer, du hast ein eigenes Gewehr geputzt. Und das war für, weiß ich nicht, 2 Stunden, sage ich mal, angesetzt. Von 14 bis 16 Uhr spinne ich jetzt mal eine Zeit zusammen. Und dann hast du da gesessen mit deinen Putzlappen und hast dein Gewehr zerlegt und hast es sauber gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel 15 Uhr fertig warst und gedacht hast, oh, wisst ihr was, ich bringe das jetzt mal dem Vorgesetzten vor, der soll das kontrollieren. Und vielleicht habe ich ja schon eher frei und kann ein bisschen abgammeln. Dann bist du hin, hast ihm das Gewehr gegeben und er hat überall drüber gefasst. Und dann ging der mit dem Finger in das Patronenlager rein. Da musst du so die Waffe ein bisschen aufziehen und das ist das, wo die Patrone reingeht, bevor sie gezündet wird. Dort ist in der Regel das meiste Schwarzpulverrückstände drin. Dann geht er so rein und holt den Finger raus und zeigt ihn dir und der war immer schwarz. Ne? Und ich habe mal wirklich ganz intensiv mich nur mit diesem scheiß Patronenlager auseinandergesetzt, bis ich wirklich nochmal mit Watte zu Q-Tips reingegangen bin und da waren keine Spuren. Ich wusste, das war sauber. Dann habe ich denen das hingebracht, der steckt seinen Finger rein, der Finger ist schwarz. Und dann habe ich das Ganze mal beobachtet. Weißt du, was die machen, die Ausbilder? Die haben auf ihrem Oberschenkel unterm Tisch einen dreckigen Lappen liegen. Und dann machen die das so zaubertrickmäßig, die gehen in das Gewehr, fahren alles ab, gehen dann mit ihrem kleinen Finger auf diesen Lappen, auf den dreckigen Lappen, der auf ihrem Oberschenkel liegt und dann fahren die in das Patronenlager, sodass die safe mit einem schmutzigen Finger dort rauskommen. Also so läuft das ab. Die lassen dich dort nicht eher, bis du diesen Task erledigt hast. Dumpfig hat man das dann genannt.
Beschäftigungstherapie,
genau. Und ja, das war auch letztlich der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, nee, länger muss jetzt nicht sein.
Ja, aber so eine Intuitiv wäre ja dann, gut, die Intuitiv vielleicht nicht, aber diese, ja, einfach nur dieses Vorführen wäre ja vielleicht erspart geblieben, wenn du dann irgendwie so eine Offizierslaufbahn oder so machst. Dann hängst du ja vielleicht auch mit anderen Leuten ab. Ja,
dann bin ich halt der mit dem Lappen auf dem
Dann bist du ja, gut. Dann bist du der, der die Zaubertricks
genau, ausführen kann. Genau. Ja. Was kann ich als Fazit ziehen? Schießen ist schon geil. Also auch wenn ich keinen Krieg und keine Gewalt irgendwie befürworte, ganz und gar nicht. Aber es ist, glaube ich, so ein Urinstinkt in vielleicht Männern oder Menschen drin. Du zeigst halt auf was tot sein soll oder beschädigt werden soll und drückst halt einen Knopf und dann ballert das dorthin. Das ist schon ganz geil, wenn es kracht. Das muss ich zugeben. Das macht schon Spaß, das Schießen. Du machst es aber ultra selten. Unterm Strich, woraus ich mehr für mein reales Leben dann ziehen kann, sind wirklich solche Sachen wie, du lernst halt auch sehr, wie du dein Bett machst, wie du deine Klamotten zusammenfaltest, wie du deine Bude in Ordnung hältst, wie du putzt. Ich habe die kompletten 17 Monate das Revier WC gehabt, in der Bundeswehrkompanie. Die sind auch in Bayern. Das heißt, die sind regelmäßig mal so besoffen, die scheißen die auch ins Pissoir. Also ich kann Feuchträume sehr gut wischen. Ich bin mittlerweile ganz gut im Putzen. Das können hier im Kaffeesatz einige, glaube ich, bestätigen. Ich bin mit solchen Haushaltsgeschichten letztlich beim Bund viel rausgegangen. Mhm. Und du lernst eine gewisse Selbstdisziplin. Auch durch den sportlichen Aspekt lernst du auch mal so, da liegen meine Grenzen und das muss ich machen, um trotzdem weiter durchzuhalten. Es stiehlt ein Stück weit. Du lernst durchaus ein paar Sachen, die kannst du im zivilen Leben noch benutzen. Unterm Strich habe ich sogar meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, dann habe ich mir ein bisschen Geld für einen Führerschein gespart bei der Nummer. Deswegen würde ich, glaube ich, wenn ich das bestimmen müsste, Wehrdienst finde ich immer noch unglaublich bescheuert. Würde ich auch nicht zwingend machen. Aber so diese Experience, einmal so ein Disziplinlauf mitzunehmen und aber auch so einen zivildienstlichen Lauf nochmal hinterher zu machen. Also ich fände eine Verbindung gut aus Arbeiten mit Menschen, um einfach auch so eine Wertschätzung für deine Mitmenschen zu kriegen. Und das andere, wirklich diesen Disziplinierungsaspekt, richtig stumpf und drillmäßig Wäsche zusammenzulegen, das hilft mir bis heute teilweise. Also ich möchte es auch nicht missen. Es ist übrigens auch der einzige Ort, wo du mit Leuten wie Brüder verbunden sein kannst, aber den ihren Vornamen nicht kennst, wenn du ja bloß dich mit Nachnamen ansprichst. Spannender Ort, aber auch so eine eigene Welt für sich.
Ja, ich habe da eine gewisse Faszination dafür. Ich war lange so, ich bin der Filmfan und habe mir lange so dieses Genre der Kriegsfilme irgendwie auf Abstand gehalten. Und aber du kommst an manchen Sachen als Filmfan nicht dabei, ob es Apocalypse Now ist oder Platoon. Und ich hatte jetzt letztens auch die beiden HBO-Miniserien Band of Brothers und The Pacific gesehen. Und es wird immer irgendeine Form von morbider Faszination für das Thema Krieg im Menschen, glaube ich, sein. Und auch, was das aber auch mit Leuten macht, wie die zusammenschweißen, aber wie auch komplette Desillusionierung stattfindet.
Ja, ja. Ich habe bloß die Aussicht gehabt auf einen Einsatz in den Sudan und war so, Jesus Christ, lass das nicht stattfinden. Also habe ich kurz überlegt, ob ich mein Handy ausstelle und schon mal so Fluchtpläne.
Aber das war ja im Zweiten Weltkrieg als US-Soldat anders.
Ja, das ist noch
die hatten extremer, ja voll Bock. Also bei denen ist die Realisierung dann wirklich erst auf dem Schlachtfeld stattgefunden. Also wer das mal gut umgesetzt sehen will, Band of Brothers ist wirklich irrsinnig gut. Also das ist einfach ein Must-See. Wahnsinn.
Also ich würde auch vermuten, dass im Zweiten Weltkrieg die Propaganda sehr viel ausgemacht hat. Also
ja, logisch.
Heutzutage hast du halt durch Medien wie Band of Brothers halt einfach eher oder wie im Westen nichts Neues, um es böse zu sagen, den alten Roman, hast du halt einfach ein anderes Blick auf Krieg, weil Krieg ist nicht geil. Krieg ist nicht toll, aber was du verkauft bekommst, ist halt, du kriegst eine Masse Geld, du wirst hochgeschätzt und bist dann dem ausgesorgt, indem du mal für 10 Jahre in irgendwelche fremden Länder verteidigst. Also so klingt das immer, wenn ich über Bundeswehr oder ähnliches oder auch über amerikanische Systeme höre. Das hört sich immer so an.
Die letzten 3 Punkte stimme ich dir 100% zu. Das ist wahrscheinlich das, was die Leute auch dazu treibt, dann mitzumachen, weil bei uns war es auch so, bleibt länger, ihr kriegt Geld. Das war der erste Ausschlag. Gebende Punkt und gerade in der Geschichte nochmal rückbezüglich ist dann auch so diese Wertschätzung. Du kommst halt in eine Gruppe rein, wo es relativ egal ist, was du bis dahin kannst und wie hoch du ausgebildet wirst. Du musst halt gerade ausschießen können, Befehle befolgen. Ne? Die Uniformierung hilft da auch ein bisschen bei der Wertschätzung. Das Einzige, wo ich dir vielleicht entgegenspringen würde, jetzt kommen wir in den philosophischen Bereich, ne? Wie viel Bier haben wir? 1, 2, 3? Egal. Aber jetzt wären wir philosophisch. Im Westen nichts Neues bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg. Das heißt, wenn wir nicht so unglaublich dumm wären, Hust, Hust, Putin, Hust, Hust, dann hätten wir bis heute schon begriffen, dass Kriege immer scheiße sind. Das ging, also wer vor dem Zweiten Weltkrieg im Westen nichts Neues gelesen hat, die dürfte schon eigentlich klar gewesen sein, dass das ganz, ganz schrecklich ist und was es sich begibt, das müsste man eher erlernen.
Wobei ich da wieder sagen würde, dass die Propaganda da der größeren Pakt spielt, weil gerade was in Deutschland zwischen den so bis 1930 auf 1938 passiert ist, was an Propaganda passiert ist, hat dieses Bild, da hat keiner im Westen nichts Neues gelesen, weil das einfach nicht interessant war.
Weil es verbrannt wurde.
Weil es verbrannt wurde vielleicht, aber das weiß ich nicht.
Das auch, ich sag mal so, als jemand, der seine Bachelorarbeit, by the way, um Umgang mit Antikriegsfilmen in der Zwischenkriegszeit geschrieben hat, könnte ich jetzt noch eine Stunde mit dir diskutieren.
Lass uns telefonieren!
Lass uns mal telefonieren, weil wir jetzt haben wir über Bundeswehr zwischengeschoben geredet. Und jetzt fangen wir noch an zu philosophieren. Jetzt haben wir alle verloren, aber ich muss ja auch noch ein Thema ziehen.
Ja, stimmt. Es ist sehr, sehr weitreichend auf jeden Fall. Aber danke für deinen Einblick in die ganze Sache. Ich höre solchen Geschichten immer gern zu. Und hätten wir jetzt 4 Bundeswehrler hier sitzen, da hast du völlig recht, da wird man nicht rauskommen, auch aus diesen Irrsinnsgeschichten. Ich habe das ja oft genug mitbekommen.
Genau. So, da bleibt mir die Ehre, das abschließende Thema zu ziehen. Schön, Schüssel ASMR. Zu Hause. Und jetzt lehne ich mich zurück und lass euch mal machen. Wir sind im Assoziationscast als Wurstsuppe hier. Was fällt euch zum Thema zu Hause ein? Könnte es Wohnung sein?
Ich bringe jetzt einfach mal rein, bitte. Weil ich habe ja schon...
Du musst noch los, ne? Du hast noch Termine, ne?
Das gar nicht, aber ich habe ja schon ein paar Mal...
Für dieses Thema hole ich mir sogar noch ein neues Bier, aber fang ruhig an, ich höre mit einem Wort zu.
Ich habe ja schon heute während der Folge gesagt, dass ich ja ursprünglich aus Prag komme, dann Heidelberg, dann Chemnitz, dann...
Stimmt, was ist denn jetzt dein Zuhause? So?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Mhm. Also da habe ich auch, aktuell würde ich sogar so weit gehen, ja, eigentlich ist Chemnitz inzwischen so ziemlich mein Zuhause. Ich habe jetzt auch wirklich den Großteil meines, oder den deutlich größeren Teil meines Lebens verbracht. Mhm. Und wenn ich mal so mit dem Rad rausfahre und mich auf irgend so einen Berg stelle und dann so auf Chemnitz hinblick, denke ich mir dann so, boah, diese Drecksstadt, aber es ist schon dein Zuhause. Das ist mein Hass gegen diverse blaue Parteien deutlich erhöht, wenn die mir dann irgendwas von Remigration zufaseln und mir erzählen wollen, ja, du hast ja aber nichts verloren, da kriege ich echt einen Riesenhals.
Zu Recht.
Aber also daher ist, ich meine, so de facto komme ich eigentlich von woanders her, aber so irgendwie ist die Stadt jetzt doch so mein Zuhause geworden.
Hm.
Und zum gewissen Teil auch der Kaffeesatz.
Ja.
Jetzt erst über die letzten Jahre.
Als Hannoveraner, der nach Chemnitz gezogen ist, um sein Studium zu machen, um dann nach Kassel zu ziehen, um da zu arbeiten, um dann wieder nach Chemnitz zu ziehen, weil er hier einen Job gefunden hat, kann ich sagen, ich fühle mit Dan. So,
betrachtest Chemnitz jetzt auch als dein Zuhause inzwischen?
Chemnitz ist mein Zuhause. Hm. Chemnitz ist meine Wahlheimat. Meine Heimat ist immer noch Hannover. Da kenne ich jeden Hinterhof. Aber Chemnitz ist der Ort, wo ich sein will.
Das ist geil, das ist wirklich kein schlechtes Thema fürs Ende, obwohl zu Hause ja auch andere Sachen bedeuten kann. Ich bin gespannt, was Vince erstmal so grob sagt. Wir können ja dann nochmal auf Aspekte eingehen, aber...
Also für mich hat es zwei Dimensionen. Hm? Zu Hause als die eigenen vier Wände, als Zufluchtsort irgendwie. Und natürlich, ja, die Stadt oder die Gegend, der man sich verbunden fühlt. Ich bin ja auch nicht ursprünglich von hier. Ich komme aus dem Vogtland. Ich habe meine Jugend in Weimar verbracht. Und bin dann wieder zurück nach Sachsen, bin es auch mittlerweile schon mindestens 12 Jahre, was, seit 2006? Wie viele Jahre ist das? 13?
Nee, ist viel länger. Kann rechnen von uns?
19.
Scheiße, 19! Ich habe immer dieses, ja okay, ich bin noch irgendwie am Stand vor 5 Jahren und kann anscheinend auch scheiße rechnen. Aber ich bin fast 20 Jahre hier, Leute.
Mhm.
Super. Und du hast vorhin irgendwie, hast du schön gesagt, diese Drecksstadt, wenn man schon von der Autobahn kommt und den Lulatsch sieht. Ja, ich bin es leid, diese Stadt zu verteidigen zu müssen gegenüber anderen oder so. Ich wohne wirklich gerne hier. Die Stadt hat ihre Vorzüge und ich mag dieses Ambivalente mittlerweile. Also ich finde es gerade geil, dass man sich hier irgendwie das erarbeiten muss. Also sowohl das im kulturellen Sinne, dass du nicht alles vor die Füße geworfen kriegst, was geil ist. Man muss hier Sachen finden. Man hat so seine eigenen Ecken, die man liebt und schätzt. Für uns vier wird es natürlich auch unter anderem das Kaffeesatz sein.
Hm.
Und wenn man natürlich so eine Stadt wie wir auch mitgestaltet, ob das im Brunch ist, ob das in den Konzerten ist, ob das hier der Podcast ist.
Oder ob es vorne an der Ecke das Graffiti ist, was man gesprüht hätte, was theoretisch eine von diesen
strafrechtlich relevante Themen
wäre. Sowas meinst du sicher? Genau.
Ja. Ich bin hier voll reingewachsen und war schon in verschiedensten Stadtteilen irgendwie zugange und habe mich in irgendeiner Form ausgelebt. Und ja, also das ist mittlerweile Heimat und oder das Zuhause. Ich bin nicht schon beim Heimatbegriff, das war eigentlich nicht der am Zettel stand.
Eigentlich ist auch wieder durch diverse blaue Parteien und braune Parteien herangezogen, eigentlich Zuhause der schönere Begriff für Heimat mittlerweile ja fast. Ne?
Aber das eigentliche Zuhause, also die vier Wände innerhalb dieser Gegend, die man liebt, das wäre noch eine andere Ebene.
Mhm.
Also das, weil das für mich immer ein Zufluchtsort ist, weil ich bin auch ein Mensch, der auch mal gerne Abstand nimmt vom Sozialen und auch mal eine Weile irgendwie keine Menschen ersehen kann und dann auch irgendwie so in den das ist natürlich mit Familie jetzt schwieriger, aber dann auch mal in diesen Gammelmodus gehen muss und einfach zu Hause abhängen und sich das dort irgendwie so eine Oase schaffen, wo man sich wohlfühlt. Das ist, glaube ich, für jeden wichtig in irgendeiner Form.
Also da würde ich kurz einsteigen, weil dieser Gedanke zu Hause, sein eigenes Zuhause zu haben und seine eigenen vier Wände und damit zufrieden und glücklich zu sein, ist definitiv ein Punkt, der wichtig ist, der sehr wichtig ist. Aber für mich ist meine Wahlheimat ist der Ort, wo ich mein Zuhause am wenigsten oft brauche. Der Gedanke ist, dass ich hier zwar ein Zuhause habe, meine eigenen vier Wände und da bin ich zufrieden und bin ich glücklich, aber meine Heimat sind die Leute um mich herum, sind die Freunde, die ich gebildet habe, mein soziales Netz.
Ja.
Und es ist mehr als nur zu sagen, okay, ich kann mich hier in mich zurückziehen, keiner stört mich, das kann ich auch in Berlin, das kann ich auch in München, das kann ich auch in Hamburg, das kann ich auch in
Berlin und München kannst du das nicht, weil es zu teuer ist.
Doch, ich habe in Jodorowsky.
Diese eine Brücke,
darunter. Die eine Brücke, da geht es selten jemand, genau. weiß, da stinkt und eine Leiche liegt, seit 4 Jahren.
Sag nichts gegen Karlchen. Karlchen ist eine gute Leiche.
Ja, ja, da diskutiert wenig rum. Ich gehe auch mal noch mit rein. Ich finde es interessant, damals tatsächlich eine interessante Mischung, weil zu Hause wäre bei mir auch die erste Assoziation meine Wohnung eben, weil ich halt vor 41 Jahren hier in Karl-Marx-Stadt damals noch geboren bin und im Prinzip nie umgezogen in dem Sinne war. Also ja, ich kenne andere Städte, habe da mal gearbeitet, habe da mal, ja, nee, gelebt, nicht gewohnt habe ich immer in Chemnitz. Und deswegen ist zu Hause die erste Assoziation halt auch so meine Wohnung. Und die nehme ich natürlich auch als so Abstand von draußen rum. Ich bin aber auch ein Heimscheißer, ne? Das mal vorn rangestellt. Also ich brauche, ich verstehe komplett, was du meinst, Michi. Und ich fühle mich ja auch zu wohl, als dass ich woanders gerne wohnen würde. Ich für mich bin zu sehr Heimscheißer, um jetzt nicht zu Hause sein zu wollen. Weil da ist der ganze geile Scheiß, den ich mag. So. Aber ja, ich würde es auch eher noch mit einer Wohnung assoziieren. Und da bin ich dann eher noch so in dem Zuhause, wie war es früher bei den Eltern zu leben und wie ist es jetzt so für sich zu leben und was war so zwischendrin für Stationen. Aber ich finde es interessant, dass wir auch so einen Punkt haben mit Leuten, die quasi erstmal in der Stadt selber ihr Zuhause finden müssen. Das ist interessant. Ja, Michi.
Da haben meine Kumpels, die ich früher mal hatte, immer gerne gesagt, Michi, du bist Soldat. Warum? Ich bin kein Soldat, ich bin ausgemustert. Nein, du hast keine Heimat. Du hast dieses Gefühl von keiner Heimat, weil das habe ich wirklich nicht. Es ist mir vollkommen Schnutzpiepe, dass ich in Hannover geboren bin. Es ist mir noch mehr Schnutzpiepe, dass ich in Deutschland geboren bin. Alles, was ich erreicht habe, habe ich erreicht, weil ich es erreichen wollte und weil ich es erreichen konnte. Und dafür hat mir natürlich meine Herkunft geholfen. Aber am Ende des Tages ist es scheißegal, ob ich Hannoveraner bin, ob ich Sachse bin oder ob ich aus Schleswig-Holstein komme. Ja. Meinetwegen sogar Berlin. Das böse Land im Osten.
Also eine Korrektur noch an der ganzen Sache. Bist du da nicht mehr Nomade, weil ein Soldat ist ja gerade der, der uns am besten...
Das war deren Aussage.
Alles klar.
Also die meinten, dass sie das...
Vielleicht, weil er die meiste Zeit in der Kaserne rumhängt und nicht an seinem Wohnort.
Genau. Und mit anderen Leuten in seiner Wurstsuppe rumpimmelt. Die ganze Zeit.
Aber das ist halt jetzt die Frage, ob wir zu Hause und Heimat jetzt gleichsetzen wollen. Heimat hat halt so einfach
einen
Beigeschmack, so, weil es halt so vereinnahmt wurde, irgendwie vom rechten Narrativ.
Ja, und Heimat ist da auch ein bisschen der weiträumigere Begriff.
Ja.
Also mit Heimat würde ich zum Beispiel eher, ich glaube, wir haben das gar nicht als Begriff in der ganzen Liste drin, aber mit Heimat würde ich am ehesten wirklich noch so dann auch die Gegend von mir aus um Chemnitz drumherum, das Chemnitzer Umland noch assoziieren. Zu Hause ist halt deswegen für mich, und deswegen finde ich es so einen interessanten Aspekt, halt erstmal meine Wohnung, mein Haus und dann natürlich die Stadt, in der ich lebe.
Aber Michi hat es ja gesagt, er hatte völlig recht, es ist ein Zuhause oder ein Wohnort ist nichts wert, wenn dort nicht die sozialen Verbandelungen in irgendeiner Form stattfinden. Wenn das nicht eingeflecht ist, also deine Wohnung als zentraler Ort des Zuhauses, ja, und darum verbandelt das soziale Netz.
Deswegen will ich ja hier auch nicht weg, weil hier habe ich ja all das.
Ja.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage, auf die du mich vorhin gebracht hast, weil du gesagt hast, du, ja, dass du zuerst bei deinen Eltern und jetzt bei dir gewohnt hast. Du mal als, wie ist das bei euch? Wie sehr unterscheidet sich eure Wohnung von der eurer Eltern? Weil ich kann für mich sagen, meine Eltern haben sehr viel Zeug und meine Wohnung ist sehr, sehr leer.
Das ist bei mir
so durch, ich würde sagen, Abschreckung.
Mhm.
Die Wohnung meiner Eltern besteht aus zu 90% aus irgendwelchen Scheiß, zu 8% aus Büchern und zu 2% aus Sachen, die wir wirklich brauchen.
Mhm.
Meine Wohnung besteht zu 60% aus irgendwelchen Scheiß, zu 20% aus Büchern und zu 20% aus Zeug, was ich wirklich brauche.
Das heißt,
es ist nur noch nicht so hoch skaliert.
Okay, ja.
Aber ja, die Wohnung meiner Eltern ist schlimm. Sie werden das hören. Also ja, Mutter, Vater, eure Wohnung ist schlimm. Sie
Michi findet eure Wohnung schlimm. Der Rest von euch sagt, ihr macht das total cool. Aber euer Sohn, der ist so, nee, das ist schlimm. Wir finden es cool.
Jetzt muss ich halt vorstellen, du hast Schränke, die wie hier im Kaffeesatz vollgefüllt sind mit irgendwelchen Büchern und irgendwelchen Teddybären.
Ja gut, aber das ist doch beim Markt genauso. Also gut, außer die Teddybären vielleicht.
Ja, ich mag es, dass meine Wohnung ihren eigenen Spin nimmt. Also sie wird trotzdem am Ende des Tages vollkommen überfüllt sein.
Du glaubst, du setzt dieses Erbe fort, auch wenn du es jetzt ein bisschen verwässerst, aber wirst mit der Zeit...
Ich habe gerade eine Krippe geschenkt bekommen von meinen Eltern. als Erbe aus Porzellan, von 1902 gebaut. Total kaputt, vollkommen Schrott, aber es ist halt mein Erbe und damit haben schon Generationen von meiner Familie gespielt.
Boah, das wäre etwas, also wir spoilern mal nicht, was mit deiner Krippe passiert, aber ich wäre der Mensch, der, glaube ich, das nicht mal mehr zu Bares für Rares bringen würde. Das würde wahrscheinlich in der Tonne landen. Ich kann mit so einem Nippes-Scheiß kann ich nicht.
Als Porzellan ist tatsächlich schwierig. Also als Porzellan ist, also.
Und dann noch so kaputt. Da hast du schon die ersten Kanten drin, wo sich die Kinder aufschneiden können, wenn sie mit ihrer Kinderzunge daran lecken und sowas.
Definitiv. Es ist halt, damit haben Generationen gespielt und ich habe damit gespielt und es ist für mich Nostalgie in diesem Fall wieder.
Lass das mal wertungsfrei behalten, wenn deine Eltern dazuhören. Bei mir hat das Ding rausgesegelt. Ohne Scheiß. Wir machen mal bei Vince weiter. Zu Hause im Sinne von Wohnungen.
Ja, es war ja der Vergleich zwischen Elternhaus und, also, das lässt sich total schwer vergleichen. Also, sowohl meine Frau als auch ich sind ja in Häusern aufgewachsen.
Also richtig so Einfamilienhäuser.
Richtige Häuser. Mhm. Und wir beide sind eher sehr minimalistisch denkend. Also ich bin da auch froh drum, dass Rosa jetzt nicht irgendwie darauf aus ist, ja, wir müssen jetzt demnächst irgendwie ein Haus haben und müssten schon längst in einem sein. Es gibt genug aus unserem Freundeskreis, wo das so der Fall ist und die seit Jahren dabei sind, irgendwelche Häuser auszubauen und so. Und
das nimmt kein Ende, ey.
Ich hätte da keinen Bock drauf. Es ist auch finanziell eine Belastung und so. Das muss man dann schon echt wollen. Mhm. Wir sind aber auch beide keine, die so mega also meine Mutter ist schon, die weiß schon, wie man so ein Wohnzimmer und so eine Küche richtig geil einrichtet und sowas. Da haben wir beide nicht so den Hang dazu. Ich glaube, ich komme da eher nach meinem Vater, mit dem ich ja später dann in eine Wohnung gezogen bin. Und ja, das ist eher pragmatisch eingerichtet und praktisch dann, ne? Wir sind leider viel zu sehr zugestellt. Jetzt mit Kind noch ist alles viel zu viel. Wir hätten eigentlich gern viel, viel weniger. Und nur irgendwie die Sachen, die man wirklich braucht, da sind wir zumindest hinterher, damit es nicht noch mehr wird, ja. So ein bisschen minimalistischer denken und handeln. Und es ist schön, mit seinem Partner da auf einer Ebene zu sein, dass das auch funktioniert. Und mir ist es eher wichtig dann, für mich ist die Wohnstube so einfach dieser Ort, ja. Wenn ich vor meinem riesen OLED-Fernseher hänge, mit einer geilen Anlage, das muss alles perfekt eingerichtet sein vom Sound und vom Bild her. Und dann kann ich richtig tiefenentspannen, ja. Dann kann ich auch mal, wenn mein Wochenende ist, wo ich mal alleine bin, einfach geil bingen oder geil Mucke hören, richtig aufdrehen. Das geht da ja zum Glück in dem Haus. Und
mir ist wurscht,
das ist da, wo ich dann zu Hause völlig im Einklang und angekommen bin und alles geil ist. Und ja.
Also ich glaube, wenn, dann muss ich mich ja beschweren, weil ich unten über ihn wohne. Also.
Du hörst es dann manchmal, genau. Ja.
Bei mir ist es so, also wenn ich es vergleiche, Wohnung Eltern, Wohnung ich, also ich bin auch minimalistischer aufgestellt. Das liegt aber einfach daran, dass ich wirtschaftlich dumm bin. So, also mein Couchtisch zum Beispiel ist so ein Regalteil von IKEA. Ist praktisch, dann habe ich einen Tisch, wo ich Fächer mit drin habe. Aber das ist alles ein bisschen zusammengepatchworked aus allem Möglichen. Ich stelle mir trotzdem Regale mit DVDs, mit Büchern, mit Nerdscheiß und so zu, bin jetzt aber auch nicht der krasse Sammler. Der größte Unterschied, den ich immer bemerke, ist, das sind zwei Dinge. Erstens, der Geruch unterscheidet sich immer. Es klingt jetzt, als ob es bei mir stinkt.
Moment.
Ja, ich weiß. Das waren Low-Hanging Fruits, ich weiß. Aber die Wohnung von Eltern ist vielleicht wahrscheinlich auch, weil die diese alten Möbel schon seit Milliarden von Jahren mitnehmen, ist da irgend so ein charakteristischer Geruch, der bei mir in der Wohnung nicht ist. So, keine Ahnung, wie die das machen. Und das andere ist, das baffelt mich bis heute, ich weiß nicht, ich staubsauge und wische so ungefähr alle zwei Wochen mal alles durch. Jedes Mal, wenn ich schon ausgezogen war und bei meinen Eltern zu Besuch war, finde ich nirgendwo Staub. Das muss entweder bedeuten, die machen das täglich, stündlich, wöchentlich oder immer kurz bevor ich dort vorbeikomme. Letzteres kann
alles
aber nicht.
Alles drei ist korrekt.
Letzteres kann aber eigentlich nicht hinhauen, weil ich ja manchmal auch relativ spontan vorbeikomme. Keine Ahnung, wie die das machen. Also bei mir staubt Scheiße ein und dann muss ich das putzen. Bei meinen Eltern war das nie so. Ich fühle mich aber jetzt in meiner Wohnung sehr wohl. Es ist auch so ein Rückzugsort. Ich kann dort meinen Scheiß machen und kann so zen-mäßig auch irgendwann mal in mir ruhen. Mir hilft das auch so ein bisschen, manchmal die Welt auszusperren, weil es gibt auch Punkte am Tag. Ich arbeite halt mit Menschen. Das heißt, ich komme in der Regel nach Hause und habe keinen Bock, mit Menschen zu tun zu haben. Out of all things, die ich mir ausdenken kann. An der Wohnung könnte noch mehr, da müsste ich reicher sein. Spendet mir Geld, wenn ihr das hört. Aber ja, ich glaube, der Unterschied ist, ich würde mir es auch nicht so die Wohnung von meinen Eltern ist nicht so zugestellt, also von meiner Mutti, mein Vater, die ist ja schon gestorben, aber die Wohnung ist nicht krass zugestellt, steht nicht überall Nippes rum oder sowas, die ist aber auch nicht minimalistisch, ich bin minimalistischer und will es auch bleiben und deswegen, und dann hat Michi kleiner eine Anmerkung, aber und deswegen mache ich einmal im Jahr Frühjahrsputz, ich mache alle Schränke auf, räume alles aus, wische dort mal den Staub raus und beim Einräumen gucke ich, was ich im letzten Jahr nicht verwendet habe. Unterziehe dem noch eine Zeitprüfung in das, im Sinne von, brauche ich das wirklich? Und werfe sehr rigoros weg. Oder spende halt irgendwo hin, so stell es mit zu verschenken und so ein Kram raus. Aber dass es aus meiner Bude raus ist. Ich habe keinen Bock, mir das zuzuklumpen. Ich hasse diese Wohnungen.
Aber das ist gut, wenn du das so konsequent kannst. Das ist auch wichtig.
Ja. Liegt nicht immer.
Ich ziehe mal einen imaginären Hut vor dir, weil das kann ich nicht.
Einmal im Jahr, wirf alles raus, was dich an den Teufel erinnert. Einmal im Jahr, große blaue Müllsäcke. Ich gehe dann ins Kaffeesatz runter. Achtung, das sind eine von diesen
strafrechtlich relevante Themen.
Weil wir haben ja hier bloß Wasser und Kaffee kostenlos, nicht die Müllsäcke. Aber ich mops mir dann mal ein, zwei Müllsäcke und krieg die in der Regel auch voll.
Anzeige ist raus.
Ja.
Mhm. Wenn ich einmal im Jahr reingehen würde und alles wegschmeißen würde, was ich nicht mehr brauche, naja, also es würde auf jeden Fall mal die Hälfte bis drei Viertel meiner Rollenspielregelwerke wegfallen und die will ich eigentlich ungern aufgeben, weil die Sammlung auch echt schön ist.
Nee, okay, das ist aber quasi mein zweiter Kontrollschritt. Das eine ist halt, ich mache einen Kleiderschrank auf, so, und dann stelle ich halt fest, keine Ahnung, da ist...
Dieses T-Shirt passt dir seit 5 Jahren nicht mehr. Vielleicht könntest du es mal wegtun.
Richtig, und das prüfe ich aber jedes Jahr. Natürlich, die Rollenspielregelwerke für 40 Euro, die schmeiße ich nicht weg, natürlich. Also, ne, vielleicht ist mal irgendwas dabei, was ausgedruckt ist, wo ich sage, okay, den Kram zocke ich nicht mehr, das kann jetzt wirklich mal weg, scheiß drauf. Aber natürlich Rollenspiele oder Büchersachen fällt es mir auch eher schwer, von zu trennen.
Also, klar. Da muss ich erstmal sagen, zu Klamotten ist halt der Punkt, ich habe die letzten Jahre eigentlich eher das Problem gehabt, dass ich zu wenig Klamotten hatte, weil ich generell halt, sobald was kaputt ist, wird zum Schlafshirt. Sobald es fürs Schlafshirt kaputt ist, wird es Müll. Und das ist ein normaler Weg.
Du hast den Zwischenschritt Lappen vergessen.
Das war noch so viel verschwendetes Potenzial. Hast du keinen Sinn für deine Umwelt, sag mal.
Ja, aber wir sehen schon das Problem, das ist halt nur ein Exit-Funnel, da ist kein Entry-Funnel.
Ja, ja.
Vor zwei Jahren, habe ich massiv viele T-Shirts gekauft, weil ich nicht auf Konzerte gehen konnte, wegen Corona. Und ich habe meine T-Shirts...
Michi-Logik.
Ich habe meine T-Shirts immer auf Konzerten gekauft, weil ich halt Band-Shirts gekauft habe für mein privates Outfit.
Du konntest dich nicht mehr einkleiden, weil Corona war, weil keine Konzerte stattgefunden haben. Genau. Wo soll ich meine Klamotten kaufen zum Fick?
Nee, das Problem war einfach, dadurch ist ein Zwischenstand entstanden, wo ich halt einfach viel zu viel wegschmeißen musste, was mir nicht mehr passt oder was kaputt war. Und ich mit einem Sitz einfach nichts mehr an normalen Klamotten hatte. Ich hatte genug Arbeitsklamotten, weil ich habe während Corona weitergearbeitet.
Ja, aber du bist doch Ingenieur. Also ist doch nicht so, dass du irgendwie, wie ich als Maler früher, dass deine T-Shirts mit Farbe vollklecksen oder so. Also was passiert denn da?
Ja, ich bin fett, ich bin hässlich und ich steche mich in den Bauch. Also die werden irgendwann kaputt gehen.
Okay, interessante Logik.
Ich sehe ein paar Lösungsansätze. Der eine ist die Lappentaktik, die Vince gesagt hat. Und wir haben eine Feuerschale jetzt bei uns im Hof. Das heißt, nach dem Lappen... können wir immer noch Lichtquelle spendet Wärme. wir können es noch weiter.
T-Shirts gehen mit der Zeit kaputt.
Ja, ist
dauert
klar.
Also eine gute Lebenszeit von einem Bandshirt sind ungefähr 3 Jahre.
Würde ich mal sagen.
Ja. Objektiv gesehen, bevor es anfängt kaputt zu gehen. Wenn es da kaputt geht, kannst du es relativ zeitig wegschmeißen, dann passt das auch. Nur ich war in diesem Fehler gekommen, dass ich halt einfach nichts nachgekauft hatte, weil ich hatte kein Geld und ich hatte auch keine, hatte halt nur Corona.
Du hattest kein Geld, aber dafür Corona. Warum kann ich drei Geld und kein Corona haben?
Du brauchst ein T-Shirt, wo das draufsteht. Alles, was ich bekam, war Corona.
Statt Geld.
Ich sehe nichts im Podcast.
Lass mich trotzdem mal intervenieren, weil wir kommen jetzt viel zu sehr in Michis T-Shirt.
Lass mich das erst kurz noch zu erklären.
Okay, 2 Sätze kriegst du viel mal, danach gibt es einen großen Holzlöffel auf den Kopf.
Wunderbar, hol dir Holzlöffel schon mal.
Das war der erste Satz.
Ich habe während Corona weitergearbeitet. Ich habe da, meine Firma hat nicht aufgehört. Wir haben weitergearbeitet. Ich war während der Zeit in Marl und habe da eine Chemieanlage aufgebaut. Das Problem war...
Das waren schon zwei Sätze, Michi. Wir brechen an
der. Nee,
komm, wir machen die Bude. Wir machen die Bude hier zu. Und wenn ihr die Geschichte zu Ende hören wollt, dann brauchen wir Feedback.
Was hat er einmal getrieben jetzt?
Was hat er einmal getrieben? Was ist da los gewesen? Findet es raus, indem ihr uns schreibt. Wir wollen wissen, was da einmal los war. Wir deckeln das hier. Wir sind noch beim Zuhause-Thema. Gibt es bei euch so einen Ort oder irgendeinen Anblick oder Geruch oder irgendwas, was das bei euch auslöst? Dieses Jetzt bin ich zu Hause-Gefühl, wenn ihr mal irgendwo anders hinfahrt?
Also bei mir ist es aktuell was, das kann auch nur bei mir passieren. Ich weiß, ich bin zu Hause, wenn ich die Tür aufmache und mein Handy vibriert.
Weil du ein Smart Home hast oder sowas.
Richtig, okay, weil, ja. weil ich ein Smart Home habe.
Todeslaser aktiviert. Sag, dass sowas kommt, sobald du deine Wohnungstür betrittst. Weil ich würde mir
das
sowas
müsste ich noch machen, ja. Aber ich habe noch, hab noch keinen smarten Lautsprecher installiert.
Neutronenbombe aktiviert und dann so ein kleiner Countdown darunter.
Also wenn dann irgendwie Low Orbit Iron Cannon.
Ja, von mir aus. Aber irgendwas, ja.
Ja, aber also die Esse, das Gefühl kenne ich auch, allerdings muss ich zugeben, das kenne ich jetzt eher so aus meiner Jugend und da verbinde ich das gar nicht so viel mit positiven Gefühlen, weil meistens kamen wir halt auch, meistens, wenn ich das Ding gesehen habe und wir drauf zukamen, hieß es, wir kommen aus den Ferien zurück.
Ah, okay.
Und dann kommt die Schule und ich fand Schule richtig scheiße. Und daher.
So kann man Assoziationen auch bauen, okay.
Ja. Inzwischen ist es halt auch eher, ja, jetzt bist du wieder daheim. Hm. Und oft bin ich auch froh, wenn ich dann irgendwie so nach einer Konferenz des Todes zurückkomme und mir dann denke, so, boah, jetzt bist du daheim, jetzt hast du mal deine Ruhe.
Die Deutsche Bahn tut auch ehrlich gesagt sehr viel dafür, um das Gefühl zu wecken, endlich mal in Ruhe sitzen und kacken gehen zu können, glaube ich.
Ja, also endlich mal in Ruhe sitzen, kriegst du im Zug nicht. Da arbeiten sie sehr gut daran. Mhm.
Also ich kann aus Gefühl sagen, es ist nicht die Esse, die mich zurückführt, es ist der Geruch.
Ihr habt vorhin bei meiner Wohnung gelacht, jetzt möchte ich hier wissen, was...
Absurd!
Was ist der Chemnitz-Geruch?
Pass auf. Hannover hat ein eigenes Feeling, ein eigenes Gefühl, einen Geruch.
Es würde mich überraschen, wenn nicht. Was hat Hannover für einen Geruch?
Ruhe und geordnetes Chaos.
Wie riecht geordnetes Chaos?
Kennst du die römischen Legionen? Das könnte eine
T-Sorte sein.
In der Schlacht bleiben die geordnet, schwitzen, schreien, bluten, kacken sich ein, bleiben aber in ihrer Formation. Das ist der Geruch von Hannover. Blut, Scheiße, also, Schweiß, aber Disziplin.
Ich wette, wir könnten genau das auch irgendwie auf den Sonnenberg dichten.
Also die Scheiße, ja.
Ja, die Scheiße. Ja, so und
okay, ja, lass mich mal erklären.
Für mich ist Chemnitz, ich komme nach Hause und ich trete aus der Bahn raus, es riecht alles ein bisschen säuerlich, weil wieder irgendwer in die Ecke gepinkelt hat.
Mhm, okay.
Und
ja.
Und dann höre ich von rechts so ein original erzgebirgisches Original sagen, ist ja scheiße.
Das ist geil. Lass mal, ja stimmt, wir machen mal quasi zum Abschluss von den ganzen Dingen dieses das, Geräusche, Gerüche, so audiovisuelle, olfaktorische Eindrücke von Chemnitz. Ich werf mal noch in den Ring, wenn du am Hauptbahnhof ankommst und du steigst oben in Richtung Dresdner Straße aus, also in die bessere Gegend natürlich, dann kommt dieses säuerliche, ich weiß genau, was du meinst, weil jemand in die Ecke gepisst hat. Ich find's auch immer witzig, du hast dort diese Heiligen Schwestern, wie heißen die gleich noch? In der Nächstenliebe oder sowas?
Ja. Missionarin in der Nächstenliebe.
Missionarin in der Nächstenliebe. Und die an ihrem Gebäude haben sie quasi den ersten Deine Mutterwitz, der dich quasi in Chemnitz begrüßt. Da steht, siehe deine Mutter dran. Und ich denke immer so, also guck mal, deine Mutter. Da muss ich immer schon das mal feiern. Und dann ist es so eine Mischung aus säuerlich, Kippengeruch. Ja, und ab dann musst du im Prinzip schon aktiv Hundescheiße ausweichen. Ich kann dir gerade nicht sagen, wie es in die andere Richtung ist. Da ist, glaube ich, eher so ein Reifen- und Benzingeruch, weil du da in den ehemaligen Fernbus-Terminal, aka Busbahnhof, zugelaufen bist. Das ist ja jetzt auch oben dran an der Dresdner Straße. Nach unten zu weiß ich es gar nicht, aber ja, es ja, stimmt so.
Du an der Uni vorbei, ne?
Also ja, aber das ist kein Geruch.
Nee, die Uni hat so ein, hat nicht keinen Geruch, aber ein anderes Gefühl von Wärme. Weil da die Serverräume sind und die pumpen Unmengen an Wärme raus in die Luft. Da gehst du gerade vorbei und dir wird auf einmal Auf einmal ist es heiß.
So klein Michi, das ist kein Rechenzentrum für irgendeine KI.
Das Geile ist, sagst das ist auch aber gleich ein Lifehack.
Weil du befangen bist.
Das ist auch gleich ein Lifehack, wenn du als Obdachloser nach Chemnitz kommst und einen warmen Ort suchst, dort kannst du dein Zelt aufstellen. Da ist Wärme. Da ist die soziale Wärme in Chemnitz. Vince, hast du irgendwelche Assoziationen im Sinne von Sinneswahrnehmungen, wenn du nach Chemnitz reinkommst von irgendwo?
Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Entweder bin ich im Dreck schon aufgewachsen und nehme das alles nicht mehr wahr. Aber bis aufs Türknarzen hier bei jeder Tür im Haus, das ist so ein Willkommensgruß und schöner.
Ja.
Und du hattest vorhin Zug gesagt. Ich finde, dass das was anderes ist, wenn man mit einem Zug in eine Stadt einfährt, als mit dem Auto. Und bei den Orten, in denen ich gewohnt habe, da war diese Einfahrt, diese lange Einfahrt in den Bahnhof dann oder schon die ganze Gegend davor, das war immer schon so ein Einstimmen dann in die jeweilige Ortschaft. Das hast du bei Chemnitz ja durchaus auch. Ja, aber sonst nein, mit Gerüchen, nee. Vielleicht stinke ich auch selber zu sehr.
Ich muss dazu aber sagen, also wenn du, egal in welchen Ort du einfährst, mit dem Zug, der Hauptbahnhof, alles, Hauptbahnhöfe strömen irgendein unerforschtes Feld aus, was einfach die umliegenden 50 Meter mindestens total scheiße aussehen lässt. Also ich kenne keine Stadt, wo der Hauptbahnhof wirklich schön ist.
Oh, Leipzig.
Ja. Leipzig.
Nee. Ach, verdammt, ja, okay, das
geht. Ich war neulich in diesem... Ich war neulich in diesem BER, diesem Flughafen Berlin-Bahnhof und dachte,
der abgebissene Currywurst.
Ohne Scheiß. Also wenn eine Depression in einen Bahnhof umwandeln willst, dann gehst du dort. Das ist ein Betonklotz. Da gibt es nicht mal irgendwie Murals an den Wänden oder irgendwelche geilen Bilder. Das ist ja nichts. Du stehst vor Betonklötzen. Was für ein Scheiß Bahnhof.
Und dafür ist der auch wenigstens sehr schnell entstanden oder so.
Ja, man hat kaum was gekostet.
Man hat sich halt Zeit gelassen.
Okay, letzte Anmerkung von Michi, weil wir verlieren uns schon
philosophisch. BER, möchte ich nur kurz anmerken.
Nee, Moment, wir sind bei Chemnitz. Stopp.
Nee, der BER. Ganz
kurz. Ja, mein Gott. Dann ist das letzte Wort. Willst du wirklich damit rausgehen? Du könntest mit Chemnitz enden, aber dein letztes Wort soll den BER gelten.
Mein letztes Wort gilt den BER, weil ich dazu noch sagen möchte, dass diese abgebissene Currywurst viel besser geplant war, wie auch halb Chemnitz. Aber von den Wirtschaftsweisen, die Kontrolle über die Gelder hatten, gesagt wurde, nö, ich kann auch normalen Beton nehmen.
Okay, wenn mir das irgendjemand von den Zuhörenden übersetzen kann, Feedback gerne an info@kaffeesatz-chemnitz.de.
Eine abgebissene Currywurst ist aus Beton.
Ja, genau. Okay, wir hatten vier Themen. Hatten wir vier? Wir hatten vier, ne?
Es hat sich angefühlt wie sechs.
Mal war es mehr, mal war es weniger. Ich fand es trotzdem eine interessante Runde. Wir hatten auf alle Fälle, ich glaube, das ist Kochenthema, war das, wo wir gesagt haben, scheiße, da haben wir viel zu wenig irgendwie drüber erzählt. Gegebenenfalls können wir sowas ausbauen. Das mache ich wie üblich am Ende jeder einzelnen Folge, mache ich das vom Feedback der Zuhörenden ab. Ich habe heute mal übrigens geguckt, ich sammle ja in so einem Dokument Feedback seit 2023. Und seit Mitte 2023, wo wir die letzte Kaffee-Post-News- und Feedback-Folge gemacht haben, haben wir genau zweimal Feedback bekommen. Und das letzte ist von gestern. Ja. Also haut mal bitte...
Ich bin ja mittlerweile der Meinung, es ist eine alternde Gesellschaft. Demografisch ist Chemnitz einer der ältesten Städte Europas. Ich glaube einfach, dass die Leute mit dem Begriff Feedback überhaupt nichts anfangen können. Das ist mittlerweile meine These. Wir wollen Leserpost.
Leserpost. Schreibt uns Leserbriefe, werte HörerInnen. Ihr könnt dies, wir probieren es mal. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ne?
Digital oder analog?
Genau.
Taube oder Telegramm?
Genau.
Das ist uns eigentlich egal.
Geil. Vincent macht die Slogans. Letztes Mal war oral ist egal, schriftlich ist
wichtig. Und wichtig.
Wichtig, ja. Genau. Dabei bleiben wir. Das geht an Kaffeesatz. Nee, stopp. info@kaffeesatz-chemnitz.de oder ihr guckt auf kaffeesatz-chemnitz.de, unsere Webseite. Da gibt es Verbindungen zu allen möglichen Social-Media-Plattformen, auf denen ihr uns anschreiben könnt. Auf Discord gibt es sogar mittlerweile einen eigenen Podcast-Kanal, da könnt ihr auch Scheiß dalassen. Wir wären super dankbar, wenn ihr da was abliefert. Dann können wir nämlich endlich wieder neue News- und Feedback-Folge machen. Und am Ende der Folge möchte ich mich bedanken bei euch allen, die hier mitgemacht habt, bei Dan, bei Michi, bei Vince, dass wir so zusammengekommen sind. Das ist cool, dass es geklappt hat. Und wird trotzdem nochmal die Challenge von Anfang aufnehmen. Und für jeder kann nochmal eine Zweitunterschrift, wie nennt man das denn? Untertitel. Nochmal drunter setzen unter Kaffee Schwarz 6, wie ihr das nennen würdet. anhand dem, was wir irgendwie heute besprochen haben. Wir waren am Anfang waren wir irgendwie bei nerdige Wurstsuppe. Das nehme ich, wenn euch nichts Besseres einfällt. Aber wenn ihr noch einen idealen anderen Begriff habt, jetzt ist die Gelegenheit, das nochmal rauszuhauen. Ich gehe die Runde rum und fange bei Vince an.
Titel, Thesen, Tortelloni.
Mhm. Vier Würste für ein Dörte Hoja.
Für was?
Mir wurde vertraglich verboten, Dinge zu benennen, daher muss ich passen.
Okay, das ist eine zu lange Unterschrift, die fällt schon mal raus. Das heißt, entweder wird es eine von den anderen beiden oder wir nehmen tatsächlich einfach nerdige Wurstsuppe. Mal schauen. Wir sind mit ein paar Ideen auf alle vorausgegangen, was man machen könnte. Wir können jederzeit ja weitere Kaffee-Quatsch aufnehmen. Unsere Schüssel ist noch voll. Ja, und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann macht euch Vokal, teilt uns das mit, kommt auch hier vorbei. Kommt vor allem mal zu diesen Konzerten. So, die sind zwar mittlerweile besser besucht, aber die können noch.
Nee, also sie sind erstaunlich gut besucht. Das heißt aber auch, dass wir einfach geile Künstler haben und noch mehr Kapazitäten auch für euch, die sich die Künstler natürlich anschauen wollen.
Genau.
Also dieses Jahr haben wir wirklich noch einiges im Petto.
Genau. Und außerdem neue Veranstaltungen, neue Veranstaltungsreihen und so weiter. Wir weiten uns aus, wir probieren neue Dinge aus. Ausstellung des Monats gibt's, also ihr könnt auch hier reinkommen und euch geile Bilder angucken. Buch des Monats gibt's, guckt euch auch das an.
Ganz neu im Programm des Songquiz. Ist jetzt sehr gut angelaufen. Mhm. Mit durchschlagendem Erfolg. Tolles Format.
Genau. Haufen coole Sachen, die andere wieder von uns kopieren können. Legen wir wieder vor, auch dieses Jahr aufs Neue. Ja, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Und ja, wenn ihr nichts weiter Wichtiges mehr habt, sage ich Dankeschön, Tschüssi und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir haben uns hier schon so eingerichtet, dass wir nicht aufstehen müssen, nicht pinkeln.
Vom Feinsten, Stefan.
Wir ziehen hier auch durch, ne? Also pinkeln ist nee, kacken ist nee.
Ja. Wenn wir hier doch so eine Bettpfanne.
Nein, also
eine große.
Die Welt ist unsere Bettpfanne.
Wie schön.
Ich darf hier gnadenlos unterbrechen.
Können wir auch machen.
Das macht sich schnitttechnisch
echt. Da kommt ihr nicht durch, weil das... Ich bin so gut im Unterbrechen. Das
stimmt, außer du, ja.
Unser Ziel ist bereits im ersten Thema direkt explicit zu werden.